Und dann waren wir in so einem Stück und ich habe einfach nichts verstanden, überhaupt nichts. Sie haben da, sie haben da ständig die Sätze wiederholt und dann waren sie, die eine war plötzlich ein Wind und der andere war ein Stuhl und dann wusste sie einfach nicht, wohin mit mir. Da draußen. Oh, das war zu doll.
Du weißt schon, dass wir erstmal synchronisieren müssen? Nur so.
Nee, das machen wir ja nicht mehr. Das ist auch so oldschool. Der Greg, der hat das schon synchronisiert. Du Anfänger.
Ja, aber nur, wenn ich Greg auch nutze.
Ja, wenn du ihn nicht nutzt, dann da kann ich ja nichts für, du Lappen.
Also du, das ist wieder sehr, sehr schön. Lass doch einfach Steven anfangen.
Dann sing doch jetzt bitte endlich. Ich kann es gar nicht abwarten.
Und dazu ein belegtes Brot mit Mo. 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 Ein belegtes Brot mit in die Fresse. In die Fresse.
In die Fresse. Ja, das hat jetzt richtig geholfen zum Synchronisieren.
Als wenn er das könnte, der Lappen.
Na, ich kann alles, wenn ich das will. Ich könnte das auch komplett ohne Synchronisierung machen, aber ich möchte einfach mal singen hören.
Wenn wir einfach wirklich das einfach so lassen, wie es ist. Einfach alles.
Sag ich andauernd. Ja. Einfach Greg hochladen und bums.
Ja, dann fertig. Dann bumst doch jetzt hier mal hier los. Bumst doch mal so richtig in den Laden rein hier. Alte Bumsbirne, du.
Wir sind doch schon mittendrin. Das ist doch Quatsch jetzt.
Oh, die Aufnahme läuft schon.
Ja. Oh, das kommt jetzt aber überraschend. Das wusste ich gar nicht.
Hi, die Hochwelt da draußen. Hier ist Mo. Bei mir sind Steven und Sandro und Greg. Und ihr habt keine Ahnung, wer Greg ist, das müsst ihr auch nicht. Denn Greg ist unser heimlicher Freund, der dafür sorgt, dass wir nie Fehler machen, immer aufessen und uns beim Pinkeln hinsetzen. Wir haben alle einen Greg zu Hause und heute ist er auch in dieser Folge. Aber er bleibt stumm, macht euch keine Sorgen.
Er heißt zwar Greg, so wie Cracknutte, aber...
Der heißt Crack wie Cracknote. Ganz klar. Wenn du mal in eine Polizeiroutine kommst, wie heißen sie Crack? Buchstabieren sie das mal. Na, Crack wie Cracknote.
Wie Daniel Cracknote.
Ja.
Aus James Bond, genau.
Das Niveau ist gesetzt für diese Folge. Ich merke schon, wir sind gut drauf. Das wird ein richtiger Spaß hier.
Ich meine, sie suchen ja noch nach einem neuen Bond. Das könnte ja auch eine Cracknote werden.
Du, Mo, du warst doch jetzt in Birmingham. Ich dachte, du bist da gewesen.
Ich war nicht in Birmingham.
Ach, warum sage ich das denn immer?
Weil ich weiß ich nicht. Ich war in
Birmingham. Ja, keine Ahnung.
Soll ich von meinem Urlaub erzählen kurz?
Ja, ich dachte, du hast da uns eine Bewerbung reingeschmissen in Briefkasten, aber für James Bond. Nee, weil die wollen, Old Man James Bond hatten wir ja noch nicht. Ne? Die sind ja genau so knackig, aber so eine alte Schlaftablette. So ein Gary Oldman aus, wie heißt das, Wild Horses?
Nee, Slow Horses natürlich. Wild Horses wird ja keinen Sinn machen.
Also Mo so als alternden James Bond mit Rückenbeschwerden und kaputten Knien, das gefällt mir.
Anstatt Martini trinkt er dann diese grüne Schmonze, die er immer beim Podcast trinkt. Was auch immer das ist. Was ist das?
Kalkwasser.
Was? Kalkwasser?
Kalkwasser. Ist doch grün, siehst du doch.
Ja, ist ja okay. Muss ja nicht gleich zum Hulk werden. Mo, erzähl doch mal, wie war's denn? Was hast du geguckt? Und erzähl doch einfach mal.
Ihr wart nicht da, deswegen war es schon mal schön.
Du Arsch.
Nee, also es war sehr schön. Ich bin mit meinem besten Kumpel Martin nach Edinburgh gefliegt, um das Fringe Festival zu besuchen. Und das ist das größte Theaterfestival, weiß ich nicht, der Welt, glaube ich. Das ist in Edinburgh und ist quasi die ganze Stadt. Edinburgh ist Festival. In jedem Club, in jedem Comedy-Club treten Leute auf. Auf der Straße treten Leute auf. Es werden Zelte gebaut und jeder Raum, der irgendwie nutzbar ist, wird von irgendwem genutzt. Das sind dann zum Teil relativ, also es sind auch immer wieder große Namen dabei. Aber es sind halt eben auch ganz viele Newcomer dabei, die sich einen teuren Platz kaufen, um beim Fringe Festival da auftreten zu können und hoffen, die gehen dann tagsüber durch die Stadt, verteilen ihre Flyer und lotsen so die Leute in ihre Show und hoffen halt ein bisschen von dem Geld wieder einzuspielen oder aber entdeckt zu werden. Das Fringe Festival ist tatsächlich eine der Stellen, wo, und hier wird der Steven dann gleich aufhorchen, viele der Leute, die wir bei Taskmaster sehen und mögen, waren vorher beim Fringe Festival und sind irgendwem aufgefallen und sind danach beim Fringe Festival und kriegen dann plötzlich eine größere Spielstätte. Es sei denen ja auch gegönnt, ne? Und das, also jeder, der immer mal nach Edinburgh wollte, der ganze August ist Festival und es ist nicht nur das Fringe Festival, sondern als ich da war, war auch noch The Military Tattoo. Das ist die größte Militärparadenveranstaltung, die es in Schottland gibt. Also mit jeder, alle Bands, die es gibt von im Militär, die spielen dann im alten Schloss auf. Und das ist immer richtig Shebang, da freuen sich die alten Leute und dann gehen sie auch 2 Tage lang durch die Stadt. Das macht schon richtig Eindruck, wenn da so ein Zug von 2 Kilometern am laufenden Meter eine Band nach der anderen kommt und trommelt und Dudelsäcke und ich weiß nicht was hat. Und da habe ich das erste Mal jetzt tatsächlich auch ein Drohnenfeuerwerk gesehen. Also das ist schon wirklich... wirklich mal was ganz anderes. Also, wenn ihr da immer schon mal hin wolltet, bucht euch da irgendwo ein billiges Zimmer, fahrt im August nach Edinburgh. Es macht einen heiden Spaß. Ich habe da so tolle Shows gesehen, so tolle Künstler. Wirklich, also alles. Ich musste auch ein paar schlimme Sachen sehen, weil der Geschmack von Martin und mir, der variiert dann doch etwas stark. Also, er sagte eingangs auch, ich hätte gerne mal was mit ein bisschen Tiefe. Und dann waren wir in so einem Stück und ich habe einfach nichts verstanden, überhaupt nichts. Sie haben da ständig die Sätze wiederholt und dann waren sie, die eine war plötzlich ein Wind und der andere war ein Stuhl und dann wusste ich einfach nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich hinterher zu Dickie Richardson gegangen und Dickie Richardson ist ein Typ, der stand an der Straße und sagt, pass auf, ich verspreche dir eins, wenn du zu mir kommst, das wirst du nicht vergessen, weil das einfach totaler Quatsch ist. Und ich sag, Martin, da gehen wir jetzt rein. Und da hatten wir schon unsere ersten 2 Guinness. Er hat sich also breitschlagen lassen und es war wirklich in so einem Pub. In der kleinen hinteren Ecke kommt der Typ, hängt ein Schild auf und sagt, jetzt kommen 45 Minuten Quatsch. Also silly nonsense. Nur, dass hinterher keiner kommt und sagt, das habe ich nicht erwartet, Disse gibt's. Und der ist dann eingestiegen mit, dass er gerade alleine ist. Deswegen ist die Körperpflege, lässt ein bisschen nach. Er lässt sich ein bisschen gehen. Und seine Nachbarin hat durchs Fenster gesehen, dass doch seine Schambehaarung etwas überhand nimmt. Und dann hat er den... Dann hat er den wunderbaren Song Delilah von Tom Jones genommen und ein bisschen umgedichtet in My Harry Maracas und hatte dabei Maracas, die quasi Haare dran hatten. Und so, das vergisst du nicht mehr. Also das alleine ist, das hat einen heiden Spaß gemacht. Und weil wir haben einen Tag, haben wir Trainspotting gesehen als Theaterstück. Und ich wusste nichts darüber. Martin sagte nur, davon hat er was gehört. Dann habe ich geguckt, läuft das noch? Ja, komm, ganz spontan, Tickets gekauft. Und die machen da so ein paar Sachen anders. Zum Beispiel kannst du dir keinen Platz aussuchen, sondern du kriegst einfach eine Farbe zugeteilt. Du kriegst so ein kleines Leuchteband und du weißt nicht warum. So ein Knickband und dann bist du orange oder grün oder blau oder was auch immer. Und anhand der Farben kriegst du dann deine Plätze zugewiesen. Wir hatten Glück, wir waren orange, wir waren sehr weit oben auf der Tribüne, denn die Bühne war langgezogen. Also es war quasi so eine Tribüne auf der einen Seite, eine auf der anderen Seite und der Boden war eben die eigentliche Bühne. Und die sind die ganze Zeit rumgelaufen. Und als wir reingekommen sind, da lief schon so schön 90er Techno-Musik und alle haben, ne, so, und die Schauspieler waren schon da und haben dich animiert, dass du da feierst und dann sind wir schön weit nach oben gegangen und warum das gut war, war schon in der ersten Szene zu sehen, denn wer sich an Trainspotting erinnert, der weiß, dass Ian aufwacht in einem Bett, das nicht seins ist und das er unter sich gemacht hat, ihr erinnert euch, er hat ins Bett gekackt. Und versucht dann dieses Bettlaken loszuwerden. Und das haben die auch gemacht, inklusive Bettlaken mit brauner Masse ins Publikum werfen, etc. Die Toilettenszene war quasi live. Das Spucken, das Kotzen, alles war live. Ich habe noch nie so viele Leute aus einem Theater gehen sehen wie da. Und zwei, und das ist echt witzig, 2 haben sich sogar fast noch gemützt. So richtige Bulldog Engländer, wie ich sie immer nenne. Das sind also die Typen, die so ein bisschen bulliger sind, die das Polohemd immer bis oben zumachen und da mit ihren beiden Bräuten da waren und so. Und die saßen quasi, der eine saß unten, der andere saß oben. Und der obere fand es halt witzig, eins der nassen Kondome, die aus der Toilette da quasi rausgeräumt werden an dieser einen Szene, dem anderen Typen auf den Kopf zu legen. Und Und dann haben die sich da mützen wollen. Also es gab wirklich Security. Und die Schauspieler haben alle aufgehört kurz. Die Musik hat gestoppt. Und dann sagte der eine Hauptschauspieler sowas wie, wir gucken den beiden Kants jetzt mal dabei zu, wie sie sich mützen. Ne? Und wir alle... Also es war wirklich, das war wirklich was Besonderes. Und genau schräg gegenüber war ein Kino. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade so einen Run. Martin, komm, wir gehen ins Kino und gucken Weapons. Und da habe ich Weapons geguckt in Edinburgh, in einem schönen Kino. Und hatte viel, viel Spaß damit. Mehr Spaß als ihr, leider.
Alter, Mo, was für eine Überleitung. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also da kann ich ja noch was von dir lernen.
Ja. Ich bin die unabhängige und alternative Überleitungsveranstaltung hier heute. Ja. Ihr habt ja über Weapons geredet. Ich sag nur kurz was, weil wir werden über den Film am Ende des Jahres nochmal reden, denn der hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe verstanden, was der mir sagen will. Ich habe das gemocht. Ich mochte die Ansätze des wilden Humors, genauso wie das mystische Nicht-Wissen, worum es geht, gerade im ersten Drittel. Wir haben natürlich bei der großen Finalszene unseren Spaß gehabt. Wir haben... Vielleicht lag es auch an Trainspotting vorher und der ganze Tag war toll. Wir hatten eine Handvoll Guinness, ich weiß es nicht. Aber wir haben wirklich auf dem Boden gelegen. Wir haben uns die Schenkel geklopft, wir haben so laut gelacht. Wir wurden etwas verstört angesehen. Das Kino war nicht so gut besetzt. Wir haben da niemanden gestört. Da waren vielleicht 12 Leute oder so. Es war eine ganz späte Spätvorstellung. Aber der hat einfach was mit mir gemacht. Ich fand den super, besser als ihr auf jeden Fall. Und da gehe ich auf jeden Fall nochmal ins Detail, wenn ich dann die 4K mein eigen nenne und den Film dann noch 5, 6, 8, 12 Mal gesehen habe. Dann können wir da nochmal drüber quatschen Ende des Jahres. Ja, ich kann ja auch gleich weitermachen, weil ich habe ja noch so ein paar Sachen gesehen, die ihr besprochen habt. Da kann ich es kurz machen. Auch über Bring Her Back werden wir wahrscheinlich nochmal reden und Together. Ich finde... ich nähere mich ja auch langsam dem Horror und ich bin ja da eher wie Berg. Wenn es so ein bisschen Psycho-Horror ist, mit ein bisschen Gore, ist das fein. Diese richtigen harten Sachen, so wie die Sandro, die wegnuckelt, hier so ein Terrifier nebenbei mit dem Snickers, das kann ich halt nicht. Das ist mir zu dolle. Aber Bring Her Back ist auch wieder so einer der Filme, wo man sagen muss, Together genauso. Ein kleiner Film, man sieht, wie viel Liebe da reingegangen ist. Der sieht super aus. Die Schauspieler machen einen Spitzenjob. Alter, der Junge in Bring Her Back. Ey, da machst du dir doch einen Klops in die Hose, wenn der am Tisch nagt. Martin hat den Film auch gesehen und er hat gesagt, ich habe an der Messerszene habe ich ausgemacht und dann hat er mich ganz empört angerufen. Warum sagst du mir denn das nicht? Ich sag, weiß ich doch nicht, kann das nicht einschätzen, was kannst du ab, was kannst du? Der nimmt das Messer und kaut da drauf rum, das ist doch, habe ich ausgemacht. Ich sag, musst du weitergucken, musst du vielleicht ein bisschen spulen oder Kissen vors Gesicht. Ich fand den super. Ich habe mich auch darüber sehr gefreut. Together fand ich auch schöne, weirde Scheiße. Ich hätte natürlich ohne die ersten 5 Minuten gekonnt. Ihr wisst das mit den vierbeinigen Hunden, die da rumlaufen.
Ach so, ja.
Da hat mich auch keiner gewarnt, räusper, aber bitte, übrig bleibt nur The Naked Gun. Und über The Naked Gun werde ich Ende des Jahres auf jeden Fall nicht reden. Das ist sicher. Also, den habe ich nicht zu Ende geguckt. Es funktioniert halt nicht. Gar nicht. Nichts davon hat funktioniert bei mir. Ich find's toll, dass sie dieses alte Ding aufgegraben haben. Ich find's toll, wenn Liam Neeson jetzt mit Pamela Anderson shakert oder knattert, was auch immer. Die haben eine tolle Chemie und ich verstehe auch die Gags und sowas, aber ich bin auch nicht so ein Riesenfan der alten Filme, deswegen hatte der Neue das natürlich dann doppelt und dreifach schwer. Und der ist einfach nicht für mich gemacht. Das ist auch total fair. Ich nehme dem das gar nicht übel.
Also man muss ja vielleicht als kleiner Insight für euch Hörer, wir haben hier ja so ein Dokument, wo wir unsere Sichtung eintragen und wir versuchen auch während des Podcasts, während der läuft, Titel mitzuschreiben, die wir dann meistens bei Instagram euch noch, also die Top 4 geben wir euch dann zur Abstimmung. Allein jetzt in Moos Intro haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schon einfach aufgeschrieben. Die Folge hat noch nicht mal richtig begonnen, weil einfach so viel geile Scheiße dabei war. Also es wird auf jeden Fall diesmal hart, das alles auszuwerten. Das zum einen, super geile Story, könnte man an sich schon verfilmen. Und dann wollte ich noch mal kurz anmerken, erstens, du Knilch, ich fand Weapons richtig gut, hab ihm 8,5 Punkte gegeben. Also lass mich da bitte raus, ich fand ihn toll. Und Bring Her Back ist tatsächlich, war ich sogar zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern ein zweites Mal im Kino sehen, um zu festigen, ob der wirklich so gut ist für mich. Aber tatsächlich ist es mein Film des Jahres bisher. Ich finde den herausragend gut und hätte nicht gedacht, dass Der funktioniert für mich sogar zum zweiten Mal besser, weil beim ersten Mal war ich sehr, sehr verstört auch. Und jetzt sind mir so viele schöne Details noch aufgefallen, die vorher von diesem Ritual und sowas auch gar nicht bewusst waren. Also ganz toll. Ich finde es auch sehr schön, einfach was dieses Jahr in dem Genre abgeht. Aber das hat man in der letzten Folge schon.
Also wenn das so weitergeht, ganz ehrlich, ich glaube, meine Top 5 wären momentan alles solche Filme. Also wirklich, weil die um die Blockbuster brauchen wir uns nicht scheren. Das machen andere Leute und das können die auch und so. Und die und zwei, drei, die zwei, drei Blockbuster, die wir dann auch wirklich gut genug finden, um sie auf eine Treppe zu heben, werden trotzdem ganz schön im Schatten stehen von diesen kleinen Filmen, bei denen man das nicht erwartet hat. Und selbst wenn jeder Einzelne vielleicht beim ersten Mal gucken, also ich habe zum Beispiel jetzt The Monkey nochmal gesehen und beim ersten Mal fand ich den ja schon gut, aber beim zweiten Mal habe ich mich einfach so amüsiert. Ich wusste, was kommt. Ich habe diesen weirden Shit einfach auf mich niedergehen lassen. Und das sind alles so Filme, also ich glaube, die kleineren machen es dieses Jahr eher so auf meiner Liste. Das ist ein tolles Jahr für die, auf jeden Fall.
Tja, und wenn man das Jahr zurückdreht, ja, wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht und sagt, wie war denn der Sommer 2024, kann ich dir jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Aber du könntest uns vielleicht sagen, was du letzten Sommer getan hast.
Ja, letzten Sommer. Wir reden natürlich über die, was ist das denn jetzt hier? Das ist quasi das Reanimated Franchise, ne?
Oder ja, ist das eine Fortsetzung oder ist das ein Reboot? Ist oder ist das wieder ein Requel?
Nee, ist eine Fortsetzung, die sich auf den allerersten zurückbezieht. Die anderen, die dann noch gekommen sind, haben da nicht stattgefunden, sondern nur der erste. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Also wie bei Halloween im Prinzip. Du gibst den Shit und machst dann wieder nach dem zweiten oder ersten.
Ja, wenn man das so sagen will. Mit dem Shit, das ist ja aber hart. Man sieht das halt eben da auch dran, dass wir hier tatsächlich Freddie Prinze Jr. wiedersehen, der ja im ersten Teil dabei war, Jennifer Love Hewitt, die im ersten Teil dabei war und noch jemand anderes, weiß ich gar nicht, was ein Spoiler wäre, deswegen sage ich nichts. Und es gibt eine neue Crew und die Geschichte ist so ziemlich genau dieselbe. Ja, jemand kriegt an einer Stelle, wo er es nicht erwartet, nachdem sie Scheiße gebaut haben, die Nachricht mit, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das Scheiße bauen, es ist ja jetzt kein Spoiler. Jeder, der den hier sieht, wird irgendeinen dieser Teile gesehen haben. Also es kommt immer jemand unglücklich ums Leben und dann sind das immer ein Haufen Jugendliche, die daran schuld sind, weil sie entweder saufen, rauchen, koksen, bumsen, was weiß ich. Und das ist hier dann jetzt auch nicht anders. Hier ist halt so ein Nappel, der steht doof auf der Straße. Das ist schon mal so das Erste, was sie hier entschärft haben. Der steht halt doof auf der Straße. Und deswegen weicht ein anderes Auto aus. Mein Hauptproblem mit diesem neuen Film ist nicht, dass die Geschichte wirklich absolut Banane ist, dass du von Meilen weißt nachher, wer es ist, sondern dass dieser neue Hauptcast mir voll auf den Sack geht. Von Sekunde eins will ich die alle nur hauen, die ganze Zeit. Die sehen doof aus, die benehmen sich doof, die sagen doofe Sachen. Hätte ich die Wahl gehabt, weißt du, manche, ne, hier wie bei Bandersnatch, du kannst entscheiden, wie der Film weitergeht. Dann hätte ich mir gewünscht, dass der Wagen, der von der Klippe stürzt, ein richtiger Truck gewesen wäre, dann hätte die 5 einfach umgemangelt und wir fangen mit einem neuen Set Leute an, weil es hat keinen Spaß gemacht. Der Rest ist genau das, was du aus diesen Filmen kennst. Sonntagnachmittag, ganz gemütlich auf der Couch. Ein kleiner Slasher, bei dem man nicht lange überlegen muss. Du wirklich bei der Einteilung der Leute weißt du, wer wann wie drauf geht. Also so plump ist das. Und die Auflösung ist lange nicht so clever, wie sie vielleicht denken. Was hier halt ganz charmant ist, ist halt der Effekt, dass Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze waren dann in der Zwischenzeit, die wir ja nicht zu sehen kriegen, mal ein Paar, dann nicht mehr. Sie gehen sich ein bisschen auf den Zeiger. Jetzt müssen sie wieder zusammenarbeiten. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass die Leute da zurückgeholt werden. Ich würde dem Ganzen vielleicht eine freundliche 6 geben auf einer Skala. Den kann man schon mal machen, wenn man ein Fable hat für die anderen. Aber erwartet hier bloß nichts, was ihr noch nie gesehen habt. Das ist lange nicht so geil wie der letzte Final Destination, weil der was Neues gemacht hat und die machen hier nichts Neues.
Boah, ich weiß nicht, Steam, wie war denn das bei dir? Hast du das damals geguckt? Oder hast du da ein Herz für?
Nee, gar nicht. Das ist damals so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich glaube, also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den je gesehen habe. Ich glaube schon, aber ich kann mich auch wirklich an absolut gar nichts mehr erinnern. Mhm. Das ist ja auch, also der Alte ist doch auch so ein Teenie-Slasher, der aber relativ zahm war, oder?
Ja, weil genau. Das war ja die Zeit, so in Ende der 90er war das, 97. Da lief der erste, dann kamen die anderen. Da haben sie wirklich ein gutes neues Brad Pack gesucht und gefunden. Sie haben Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Anne Hesh und Ryan Phillippe gehabt. Und die hatten alle noch ein bisschen Charakter und die wollten wir auch ansehen, weil die sahen auch einfach cool aus und so. Und es war halt die Zeit von Scream. Also alles hat auf Scream aufgebaut. Wir machen jetzt mal was Neues, wir versuchen was zu machen. Der erste hat auch noch eine tiefere Geschichte, da passiert ein bisschen mehr. Und es war halt einfach ganz simpel, es war alles neu. Jetzt ist nichts mehr neu. Du weißt genau, was passieren wird und du weißt sogar, wann es passieren wird. Wenn du noch nie einen gesehen hast oder dich nicht erinnern kannst und du kannst diesen Old 90s-Charme was abgewinnen, würde ich immer sagen, dann schau lieber das Original. Also lieber einmal das Original und auch vergiss auch die ganzen Wiederholungen, die sind alle Quark. Also die braucht wirklich kein Mensch.
Aber das ist ja auch mega abschreckend, wenn du jetzt eine neue Generation ansprechen willst und die müssen theoretisch, um den in Anführungsstrichen verstehen zu wollen, den Originalfilm gesehen haben.
Nee, weil so ist es nicht. Das wird dir richtig schön, das wird richtig runtergedummt. Okay. Ja, also volles Brot. Hier ist ständig was in der Zeitung, hier ist ständig, ey, das war doch damals
in
so.
In der Zeitung vor allem.
Warte, das war so. Der hat das gemacht und die hat das gemacht. Aha, okay. Und dann verlassen sie den Raum und dann ist ja die Aufnahmespanne der meisten Jugendlichen heute ist ja kleiner als die von der Fruchtfliege. Deswegen gehen sie dann in den nächsten Raum und sagen, hey, damals, 97, war das nicht folgendermaßen? Ja, genau so war das. Also das ist der ideale Film, um Second Screen zu machen.
Ja, sehr schön. Okay, ich wiederhole meine Frage auch zu einem anderen, auch wenn es zu einem anderen Film ist. Steven, hast du denn damals das Original gesehen von Lilo und Stitch?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich meine, Lilo und Stitch kommt so aus der Zeit, wo das so angefangen hat, dass ich so generell Disney-Sachen kaum oder gar nicht mehr geschaut habe. Davor noch mehr, aber der hat mich auch damals einfach wirklich gar nicht interessiert. Also das wirkte auf mich alles sehr, sehr kindlich und sehr, ja einfach zu naiv, hat mich ja einfach nicht mehr angesprochen. Gar nicht.
War bei mir exakt genauso, ne?
Ja, okay. Und jetzt halt das Remake, ich habe ja letztens gesagt, alle Remakes von Disney, die werden von mir so lange gemobbt, bis sie heulend in der Ecke stehen, deswegen werde ich den hier niemals schauen.
Ja, aber ich hätte es interessant gefunden, einen Vergleich herzuziehen, weil diese Remakes werden ja auch, da wird ja mal auch in Frage gestellt, inwiefern ist das notwendig. Ne? Ihr habt ja mit Basti letztens auch über Drachenzähmen gesprochen, der ja relativ gut wegkommt. Da habe ich auch überhaupt gar keinen Bock, den irgendwie zu gucken, weil ich mag die halt wirklich sehr. Also ich sehe halt den Grund nicht. Bei Lilo und Stitch war es halt einfach so, bin ich ganz ehrlich, ich kam gestern aus dem Kino und habe gedacht, ich muss noch was schauen für den Cast, ich habe zu wenig mit und der wurde mir halt einfach prominent als neu auf Disney Plus angeboten und ging nicht lang. Deswegen habe ich dann noch geschaut. Ist auch ein guter Kontrast zu Bring Her Back gewesen, muss ich sagen. Ja, mir hat der nicht wehgetan. Ich finde, ich fand es auch mal interessant, ich wollte den eh mal schauen, also als popkulturelle Bildungslücke, weil für mich auf der Arbeit, ich bin mit diesem Vieh ständig konfrontiert. Das ist die bestlaufendste Brand im Disney-Bereich. Das ist dieses Jahr nochmal explodiert. Und da gab's so ein ganz lustige Anekdote auf dem Summer Breeze, haben wir auch gearbeitet, waren im Backstage im Artist-Bereich und haben mit dem Geschäftsführer auf dem Summer Breeze gesprochen und unterhielten uns halt so, was bei uns gut performt und sowas, ne? Und dann kam quasi seine Tochter um die Ecke mit einem Lilo und Stitch-T-Shirt und hat gesagt, das habe ich auch von euch. als Oldschool-Metaller, so weißt du. Und ich habe gesagt, das ist einfach so allgegenwärtig. Und ich verstehe es, wenn ich das sehe. Ich finde, Stitch ist einfach ein ziemlich remarkable Charakter. Und als Hundepapa ist es sowieso irgendwie diese Assoziation. Er wird ja auch, er tarnt sich ja als Hund, damit sie ihn adoptiert. Kannst du halt irgendwie nur lieb haben. So. Und ist auch ganz cool animiert und so. Und ich finde, dass dem Film gibt das auch irgendwie was, dass der Computer animiert ist, beziehungsweise dass das ein Realfilm ist, weil du hast halt ganz viele lustige Aliens und Co., die damit interagieren. I don't know. Ich weiß nicht, ob es den gebraucht hätte und wiefern er sich unterscheidet, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber trotzdem muss ich am Ende des Tages sagen, früher, also ich kenne noch viele, viele Disney-Filme, wo ich echt das Prädikat geben konnte für jung und alt. Und das ist halt wirklich ein reiner Kinderfilm. Der hat mich halt, er war nett anzusehen und lustig und bunt und Knall und Peng, aber es ist ein reiner Kinderfilm. Der hat mich in keinster Weise gefordert, berührt oder irgendwas mit meinem Gehirn gemacht. In dem Fall war das ganz gut. Aber den, ja, der, dass das der erfolgreichste Box, nicht der erfolgreichste Film Hollywoods des Jahres ist. Es gibt ja noch diesen chinesischen da, ich glaube Nesa 2 oder wie der heißt. Der ist ja noch dreimal so erfolgreich, wenn man den mit reinzählt. Mhm. Das zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wo das Blockbuster-Kino gerade ist. Deswegen an sich nicht so schlimm, wie, also der tut, wie gesagt, niemandem weh, aber man braucht ihn halt auch einfach nicht. Und qualitativ ist das halt wirklich gar nichts. Also fordert wirklich nicht im Geringsten. Deswegen weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, nach dieser Folge setzt sich Mo direkt aufs Sofa und schaut den.
Klar. Nee, ich hab weder das Original gesehen. Ich hab gestern festgestellt, dass Paula möchte den auf jeden Fall gucken, denn gestern war die, wenn du Disney angemacht hast, den Kanal, dann hat sich das Intro geändert und Stitch ist da durch den Bildschirm genau. gerollt, weil der da jetzt dann landet oder schon ist, weiß ich nicht. Okay, ich denke, dass sie sich dort.
Genau.
Ja, okay. Also sie wird sich den bestimmt angucken, ich nicht. Ich kenne nicht das Original, ich möchte das hier nicht sehen. Und nö. Und weil wir gerade bei Paula und bei Zeichentrick sind.
Ich dachte eher, weil du so ein richtiger Gangster bist.
Oh ja. Und weil ich ein richtiger Gangster bin, ja. Nee, ich wollte ja als Kind immer zwei Sachen werden. Entweder Vampir oder Mafia-Gangster. Beides habe ich nicht geschafft. Das ist sehr traurig. Kurze Schweigesekunde. Danke. Ich habe die Gangster Gang 2 gesehen. Jetzt kann man natürlich auch fragen, warum.
Warum?
Der ist ja gar nicht für dich gemacht. Doch ist er. Der ist nämlich im Vergleich zu Lilo und Stitch ist das hier wieder so einer der typischen Filme, an dem Kinder das Durchgeknallte mögen, was die Tiere anstellen. Und die Erwachsenen werden die tollen, kleinen, versteckten Anekdoten zu würdigen wissen. Zum Beispiel, dass das Ding, um das es hier geht, das geklaut werden soll, MacGuffinite
heißt. Ist ja fast wie die Suche nach dem Plot-Device in Nackte Kanone.
Ja, sowas. Ja, für alle, die es nicht wissen, also die Gangster Gang 2 ist der zweite Teil von Die Gangster Gang. DreamWorks Animation und es ist im Grunde eine lustige Variante von Ocean's 11 und mit ein bisschen Mission Impossible Einschlag, nur dass die Hauptcharaktere hier eben Tiere sind, die sehr menschliche Charakterzüge haben und halt eben auch sehr menschliche Probleme und kleiner Spoiler für den ersten Teil, die Gangster Gang, die bösen Jungs werden im ersten Teil gut, weil plötzlich wackelt irgendein Körperteil von dem Tier, weil sie was Gutes gemacht haben und dann denken sich, ach toll, dieses Gefühl wollen wir immer haben. So endet der Film und im zweiten Teil wollen sie halt einfach quasi, wir waren früher böse, jetzt sind wir gut und dann sehen wir halt die Probleme, die sie haben. Sie kriegen halt keine Jobs zum Beispiel. Weil ein Film in 2025 möglichst viele Frauen haben muss, gibt es jetzt hier die Gangster Girls, die es den Gangster Boys schwer machen. Die sabotieren nämlich im Grunde den Versuch, dass die gut bleiben wollen. Es wird hier was geklaut. Es soll hier den Diebstahl des Jahrtausends geben. An einer Stelle müssen die Bösen mit den Guten zusammenarbeiten und nichts ist, wie es scheint. Das alles ist total durchgeknallt. Es gibt tolle kleine Witze, zum Beispiel, wenn der Piranha einfach ein Verdauungsproblem hat, das im All zu großen Problemen führt. Ja, im All. Es gibt einen kleinen romantischen Subplot, der einfach witzig ist, weil eine Schlange einen Vogel liebt und das Küssen da ein bisschen anders ist. Solche kleinen Sachen, das nehmen die Kids, glaube ich, gar nicht richtig wahr. Wir würden das zu schätzen wissen. Geschrieben hat das Ganze Ethan Coen, der schon Tropical Thunder geschrieben hat und Men in Black 3 und eine ganze Handvoll anderer Sachen. Und das Ganze basiert auf einer australischen Comicbuchreihe. Der erste Teil war sehr erfolgreich, der zweite, glaube ich, der hat jetzt 181 Millionen eingespielt von 80 Millionen, die er ausgegeben hat. Das darf man durchaus auch als Erfolg abhaken. Ich glaube, da wird es noch diverse Folgefilme geben. Gesprochen wird es im Original von Sam Rockwell, der spricht den Wolf. Awkwafina ist dabei, Zazie Beetz, also es sind ein paar, Natasha Lyonne spricht hier mit, das macht sie auch ganz toll. Ich gucke das ja im Original. Wie es im Deutschen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung,
und
Kristall, Lampenheini und ja, irgendwie solche Fuzzis. Das könnte es euch kaputt machen. Aber das müsst ihr selber wissen. Ich kann euch ja nicht in euer Leben reden. Also, wenn ihr den ersten kennt und mochtet den, macht ihr mit dem zweiten nichts falsch. Wenn ihr den zweiten zuerst seht, macht das auch nichts, weil der erste wird hier kurz in einer Rückblende zusammengefasst und den kann man dann als Prequel immer noch gucken. Und wenn ihr mit Zeichentrick gar nichts am Hut habt, ja, dann fasst mir doch an die Füße. Mir doch egal.
Ich weiß nicht, also irgendwie unerwarteterweise konntest du mich ein bisschen dafür begeistern. Also ja, hätte ich jetzt vorher nicht gedacht.
Ja. Mal gucken, mal gucken.
Ja, ich glaube schon. Also, wenn du, keine Ahnung, mal eine zünftige Rhabarberschorle hast und dann setzt du dich aufs Sofa mit deiner Liebsten, dann könnte das zum Schmunzeln anregen.
Okay, also beim nächsten Einkauf auf die Liste Rhabarberschorle ist notiert.
Ja, gut.
Und dann wird schön Gangster-Bang, wollte ich gerade sagen, Gangster-Bang. egal, Steven, mach weiter.
Also dafür hast du mich motiviert, aber ich habe jetzt tatsächlich zwei Sachen dabei, die mich nach kurzer Zeit gar nicht mehr motiviert haben, weiterzuschauen. Und das eine wird vielleicht den einen oder anderen da draußen ein bisschen überraschen, weil es ja generell erstmal viele Fans hat, das ist ja nicht unbedingt immer ein Kriterium, aber auch die IMDb-Wertung ist ziemlich gut und generell ist die Serie auch gut gemacht, aber ich fand, so wie die hippen Kids von heute das sagen oder die kein Englisch können, Wednesday, ja, hier die zweite Staffel, haben wir angefangen zu gucken und direkt bei der ersten Folge dachte ich schon so, interessiert mich eigentlich gerade gar nicht, es holt mich gar nicht ab, es zieht mich überhaupt nicht rein. Mir geht dieses ganze Gehabe von ihr tierisch auf den Sack. Ich find's nicht lustig. Da, also, wenn die nackte Kanone, ja, 10 Gags macht, dann sind davon 5 gut und 5 sind okay. Und hier ist es halt so, dass 9 Sprüche von ihr einfach nicht lustig sind und nerven. Und einer ist dann mal so, wo du ein bisschen schmunzelst oder vielleicht auch mal lachst. Da dieses einfach nur ständig angepisst in die Kamera gucken, ist halt auch kein Schauspieler und so. Und das ist zwar die Rolle
ja
und so.
Schon auf. Was? Denn, ey?
Was? Ja, Leute, da bauen andere ihre ganzen Karrieren drauf
Influencer
auf.
Da draußen.
Ja, aber das Ding ist ja, Sandro starrt auch die ganze Zeit irre in die Kamera, aber er macht das noch besser als Jenna Ortega. Also von daher ist doch alles fein. Weil, weiß ich nicht, also spricht mich gar nicht an. Und dann ist es ja auch noch so, dass in der Staffel ihr Bruder so ein Sideplot hat und der Typ, der geht von der ersten Sekunde, denke ich nur so, stirb doch einfach, fall einfach tot um und nerv mich nicht weiter. Der ist so unsympathisch und der hat auch übelst die Kack-Side-Story und nach der dritten Folge hat dann auch meine Frau zu mir, hat sie so zu mir rumgedreht und meinte so, sag mal, fällt dir das überhaupt? Und ich so, sie wollte das gucken, also von daher, aber es kam dann auch von ihr so, das spricht mich gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann lassen wir es halt einfach sein. Und dann haben wir jetzt nach 3 Folgen dann gesagt, dann lassen wir es halt einfach sein. Also ich bin auch mittlerweile einfach so weit zu sagen, auch wenn die Serie gewisse Dinge hat, die sicherlich nicht schlecht sind. Man sieht hier, dass dort ein riesiges Budget hintersteckt. Dass Steve Buscemi, der ja hier eine etwas größere Rolle spielt, seinen Spaß hat an seiner Rolle, das merkt man auch. Aber so im Großen und Ganzen muss ich halt einfach sagen, das ist mir nichts und deshalb brechen wir sowas dann auch ab und quälen uns da jetzt nicht noch 5 Folgen durch. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Mo, der nickt schon, ich weiß ja, dass er das auch so sieht. Und von daher ist das, glaube ich, völlig in Ordnung.
Ich bin auch ein großer Abbrecher. Du hast Wichtigeres zu tun im Leben und wenn es nur Rhabarberschorle kaufen ist. Paula nutzt die Zeit, die wir drei jetzt hier gerade in trauter Mehrsamkeit verbringen, dazu Wednesday tatsächlich weiterzugucken. Also irgendwas scheint da noch zu funktionieren. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja die erste Staffel auch gesehen und habe da auch für mich beschlossen, das ist mir zu viel Teenie-Kram und das ist auch nicht so für mich gemacht. Das stört mich also nicht.
Mach erstmal
Sandra, hat sich gemeldet, sag mal. Erstmal lache ich gerade so in mich rein, weil ich gerade in diese Runde ein Tim Burton Special gepitcht habe und jetzt so viele Fans habe ich da nicht. Ich habe es ja nicht gesehen, die erste Staffel, und ich bin jetzt leider an dieser, nach diesem Plädoyer von dir, an diesem Weg, ich komme ja nicht drum herum. Lady Gaga kommt ja in Staffel 2, Teil 2 drin vor und hat sogar ein Musikvideo mit Tim Burton gedreht. Ich muss das ja jetzt gucken.
Tut mir leid,
I'm a simple man.
Das musst du natürlich gucken.
Ich werde das gucken und es wird ganz objektiv von mir bewertet.
Selbstverständlich, es wird ganz objektiv großartig sein.
Fantastisch. Wir werden am Ende des Jahres nochmal darüber sprechen. So, fertig.
Genau. Das heißt, der Sandro wird es wahrscheinlich im November pitchen. Du, lasst mal zu den besten Serien auch die besten Serienfolgen machen. Das kann auch eine ganz andere Serie sein, die gar nicht so gut Idee. Ist. Aber die Folge, weißt du so? Ja, sehe ich schon kommen. Vielen Dank für das Gespräch, ja.
Ja, ich frage mich generell, für wer eigentlich die Zielgruppe so richtig von dieser Serie ist, weil das ist ja, wie du gerade sagst, also auch dieses ganze Teenie-Gehabe so drumherum, das ging mir jetzt noch viel mehr auf den Sack als in der ersten Staffel. Und trotzdem ist die ja auch schon ziemlich brutal. So, ne? Also ich habe ja damals auch, da war ich noch Grundschullehrer, als die erste Staffel lief, und da waren halt auch welche in der Grundschule, die haben gesagt, wir haben halt Wednesday geguckt und dachte so, das ist schon ganz schön krass. Also gerade was in der ersten Staffel zum Schluss dort mit hier Hyde da passiert, der zerfetzt
da auch schon so den einen oder anderen. Da läuft auch Stranger Things. Das gibt keine FSK auf Netflix, die ziehen sich das alle rein mit 10 Jahren.
Nee,
ich finde das, auch interessant. Klar, ja. Also ich glaube auch, dass sowas wäre im Kino und so nicht möglich. Also Tim Burton ist ja eh auch so eher Grusel, Trash und so ein bisschen. Es ist ja nicht wirklich Horror. Und deswegen tut das wahrscheinlich auch nicht so weh. Aber wenn ich an die letzte Staffel Stranger Things auch denke, da waren halt schon ein paar Szenen, wo du sagst, eigentlich gucken das doch gerade Kids. Das ist aber genauso, das frage ich mich halt auch immer bei Stephen King's S. Mhm. Der Film ist eigentlich für Kinder gemacht, das ist so Stand by Me, aber dann werden die halt zerrissen am Ende und der Film ist ab 16, also die Zielgruppe, die die Hauptrolle spielt, kann den nicht sehen theoretisch, also vielleicht ist das auch einfach, verlagert sich unser Empfinden, was wir früher hatten, so auch ein bisschen, was so, vielleicht nehmen die Brutalität gar nicht mehr so wahr. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann auch aus der Arbeitsperspektive sagen, Wednesday ist ein großes Thema, weil das einfach auch so viel diese Gothic-Chick, Corporate-Goth-Attitude, dieses ganze, das ist ja auch ein Lebensstil, so ein bisschen, was da transportiert wird, diese Art von Edginess und was auch immer, was du gerade beschrieben hast, so halt auch mal die Klappe so, weißt du, die alte nervt, ist ja auch so eine Art Image, der halt einfach in der Zielgruppe, und damit meine ich jetzt so 14-Jährige bis 20-Jährige, vor allem Frauen, einfach auch gut, ne, das ist halt so ein Lebensgefühl wahrscheinlich, der da einfach mitschwingt. Und dann hast du halt eben diesen Tim Burton Nostalgiekram noch mit da drin hängen. Also es verkauft sich ja wohl, ne? Von daher.
Nö. Ja, aber es ist ja eine der oder die erfolgreichste Netflix-Serie, zumindest damals, glaube ich, gewesen, die erste Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Und von daher war das ja klar, dass eine zweite Staffel kommt. Die wird sicherlich auch sehr erfolgreich sein und wahrscheinlich geht's dann noch weiter. Also da können wir uns drauf gefasst machen.
Ja.
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, manchmal gibt's Dinge, die fängt man an und hört gleich wieder auf. Hier hat's 3 Folgen gedauert, bei Butterfly hat's nur 1 Folge gedauert. Das ist eine Serie, die mir seit gefühlten Wochen jedes Mal auf meinem Startbildschirm direkt entgegengeschmettert wird. Also irgendwie will mein Algorithmus, dass ich die gucke. Daniel Day Kim spielt dort die Hauptrolle und den mag ich seit Lost ja ohnehin. Ist ein cooler Typ und spielt hier einen Geheimdienstmitarbeiter, der vor 9 Jahren seinen Tod vorgetäuscht hat, um seine Tochter zu schützen, und die ist in der Zwischenzeit selbst in so eine private Geheimdienstorganisation eingetreten und wird dort zur Killerin ausgebildet. Und in der ersten Folge sehen wir halt, wie die gerade einen Einsatz hat und er will wieder in ihr Leben treten, mit ihr in Kontakt treten. Und da habe ich mich halt schon gefragt, Junge, du bist Geheimdienstmitarbeiter, du hast alle Möglichkeiten der Welt, du weißt wahrscheinlich, wo sie ist und was für eine Telefonnummer sie hat, ruf sie doch einfach an, warum musst du ihren Fall sabotieren? Aber gut, okay, man muss ja irgendwas erzählen in der ersten Folge. Die Kämpfe sind nicht gut geschnitten, also völlig zerschnitten sogar, da frage ich mich wirklich, ob da nicht irgendwie mal jemand drüber guckt und so meint, ey, also jetzt hier irgendwie in diesem Kampf so in 10 Sekunden 20 Schnitte zu machen, ist irgendwie zu viel. Da erkennt man nichts mehr. Hat mich schon tierisch genervt. Seine Tochter soll wohl auch halt diesen Charakter spielen. So eine Soziopathin ist halt unglaublich unsympathisch. Und ich habe halt einfach nichts gefühlt. Und am Ende dachte ich, ja, das ist halt so ein klassisches Spionage-Agenten-Ding. Und vielleicht ist es nicht schlecht. Keine Ahnung, werde ich jetzt nicht rausfinden. Weil, wie gesagt, ich habe Besseres mit meiner Zeit zu tun und deshalb wird Butterfly wieder ad acta gelegt, auch wenn das ja anscheinend gerade ein bisschen gepusht wird von Amazon. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Wusstet ihr überhaupt, dass es die Serie gibt?
Ja, ich habe das Cover gesehen und wusste, das ist nichts für mich.
Aber man muss auch sagen, Amazon Prime gibt sich auch wenig Mühe bei Thumbnails. Jetzt auch wieder beim Thumbnail von Ice Road The Vengeance. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Oh. Es gibt einen zweiten Film von irgendeinem Liam Neeson, einen zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der ist direkt bei Prime gelandet.
Hatte ich euch doch in den Chat geschrieben. Weil ich bin ja ein großer Freund von Ice Road.
Ja, und gewesen. Der hat jetzt einen zweiten Teil. Und der ist jetzt auf Prime.
Ich weiß, davon bin ich ja vielleicht auch ein Freund. Man weiß es nicht. Ihr habt den ja noch nicht gesehen.
Dann werdet ihr wohl dann in Folge 118 davon hören von Ice Road Vengeance.
Ja, ja. Ich wusste nicht, dass der jetzt raus ist offiziell. Deswegen hip, hip, hurra an die Schaltknöpfe und klicken.
Also ich bin ja seit kurzem kein Ice Road, sondern ein Ice Cube Fan.
Das wäre auch ein geiles Crossover.
Ja. Ja, ja, aber das ist auch so ein Film, den habe ich mir schon noch mal für einen langweiligen Sonntagabend zur Seite gelegt, weil ich mir denke,
den wirst du also, feiern.
Ja, ich glaube, ich werde da wahrscheinlich auch vorher noch mal ein, zwei Guinness oder so ziehen, weil ich glaube, dann macht's noch
da
mehr Spaß.
Da bin ich echt immer sehr erstaunt, dass Steven das nüchtern durch solche Filme schafft. Also wirklich Respekt.
Ne?
Ja. Ja. Gut.
So, jetzt machen wir mal einen kleinen Break. Schnipp, schnipp, schnapp. Etwas, das weder Steven noch Sandro noch Berg gucken werden. Glaube ich, True Crime ist ja etwas, was ungebrochen beliebt ist. Und deswegen wundert es natürlich auch nicht, dass da immer in den Charts immer ganz viele, bei Netflix immer ganz viele True Crime Sachen drin sind. Da war jetzt auch eine, von der ich mal gehört habe. Von dieser Geschichte hatte ich gehört und dachte ich, das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann fängt das so an und dann denke ich so, irgendwie ist das wieder so typisch amerikanische Kost. Die haben so eine ganz gewisse Art, ihre True-Crime-Dokus aufzubauen und so. Und dann machen sie aber so eine Sache anders, die dann dafür gesorgt hat, dass ich dran geblieben bin. Es geht um die Doku, die heißt Unbekannte Nummer, der Highschool Catfish. Und es erzählt die Geschichte von zwei Jugendlichen, die sind auch so Schullieblinge, die waren ein Paar, die sind sehr beliebt auf der Schule und so. Und dann kriegt das junge Mädchen plötzlich aus dem Nichts sehr böse WhatsApp-Texte von einer unbekannten Nummer. Sie kann das auch nicht zurückverfolgen. Am Anfang sind das nur so Sachen wie, der liebt dich gar nicht, der ist mit dir nur so zusammen aus Spaß, eigentlich will er lieber mich haben, etc. Das nimmt aber in sehr kurzer Zeit wirklich valide, schlimme Strukturen an, weil die wird zugekleistert mit Texten und die Texte werden immer gemeiner. Sie greifen sie an, sie verunsichern sie, da fallen also auch wirklich unschöne Sachen. Dann ist auf einmal wieder ein paar Monate Ruhe. Nichts passiert. Polizei wurde eingeschaltet, Schule wurde eingeschaltet, aber es war nichts zu finden. Und dann sind fast 11 Monate vergangen, also fast ein Jahr, in dem nichts passiert. Und dann kommen diese Texte plötzlich wieder und haben dann nach anfänglichen ähnlicher Qualität eine viel schlimmere Qualität bis hin zu Texten, wie man sie schon auch mal in den Nachrichten leider hört, wenn Kinder da Cyberstalking und sowas erleiden müssen, Texte halt, die sie aufrufen, bring dich doch einfach um, das wäre für alle schöner. Das Mädchen leidet, der Junge leidet, die ganze Schule leidet, denn was machen dann Eltern? Eltern versuchen, eine Lösung zu finden und es kommt natürlich auch dazu, dass die Polizei fragt, habt ihr jemanden in Verdacht? Und selbst wenn diese Person es nicht war, wird sie trotzdem verhört und es bleibt dieses Ungewisse bis zu einem ganz gewissen Zeitpunkt. Die Tortur, muss man wirklich sagen, für diese beiden Kids ging fast 2 Jahre lang. Es hat sie auseinandergebracht, es hat alle Freundschaften zerstört, eben durch dieses, wir wissen nicht am Ende, wer es war, bis es dann eben durch einen FBI-Agenten dazu kommt, dass der eine Nachricht pingen kann. Und mit diesem Ping kann er weiterverfolgen und kann dann die Nachrichten zu einer Nummer zurückverfolgen und findet dann raus, wer es war. Es ist im Trailer, es ist kein Spoiler, ich sage es trotzdem nicht, weil es ist schon so ein, wenn du es gar nicht weißt, du hast dich noch nicht damit auseinandergesetzt, dann ist das so ein Moment, wo dir die Kinnlade runterkommt, denn diese Person ist Teil der Dokumentation und zwar die ganze Zeit. Und das ist so ein Move, den hast du nicht oft. Das der quasi Täter Teil der Dokumentation ist und mitredet. Und zwar nicht darüber, dass er der Täter ist, die Täterin, sondern einfach als Teil des Ganzen. Das fand ich ganz charmant. Sie ist nicht anders als andere True Crime Dokus. Sie erzählt eine spannende Geschichte. Wenn ihr euch dafür erwärmen könnt, dann guckt euch das an. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Könnt ihr auch danach googeln. Sie geht mir ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also es gab so 2-3 Stellen, da habe ich ein bisschen vorgespult, weil da war es dann das 6. Verhör von der 14. Person. Das ist dann auch so ein bisschen öde. Das Ganze hat so ein bisschen, hat mich leicht an etwas erinnert, das in Weapons gesagt wurde. Ich mache mal hier einen kurzen Flashback. Weapons hat ja in einigen Kritiken gesagt bekommen, das ist ja alles unlogisch und bla und blub. Erinnert ihr euch daran, dass das junge Mädchen, das im Eingang von Weapons erklärt, dass die alle versucht haben, es zu vertuschen, weil sie alle einen scheiß Job gemacht haben? Und hier ist das genauso. Hier will am Ende keiner schuld gewesen sein, dass es 2 Jahre gedauert hat, rauszufinden, wer diese Person ist. Denn Zeichen und Möglichkeiten hat es vorher schon gegeben. Aber weil es halt ein kleiner Ort ist, der Sheriff duzt alle, der kennt die alle, der ist dann nicht so richtig dahinterher. Das ist dann nochmal so eine Side-Story, die am Ende nochmal aufgemacht wird. Die dann aber auch nochmal erklärt einfach, dass du kannst jederzeit Opfer von so einem Scheiß sein. Es reicht halt einfach auch nicht, ein neues Handy dann zu haben. Das haben die alle gehabt. Und es erklärt sich dann nachher, es erklärt sich im Grunde gar nicht, warum es so fies war. Es erklärt auch überhaupt, es bringt auch keine zufriedenstellende Lösung. Diese beiden Kids sind kaputt. Die sind defekt. Und das sieht man auch. Wenn du 2 Jahre sowas erleiden musst, dann da gehst du nicht heile raus. Unabhängig davon, ob da jemand gefunden und verurteilt wird. Also insofern fand ich sie schon spannend, einfach auch um zu sehen, wie reden die jetzt mit dem Abstand von 2 Jahren darüber? Was hat das mit denen gemacht und wo sind sie jetzt gerade in ihrem Leben? Das fand ich ganz spannend.
Das ist super interessant, dass du das nochmal aufgreifst, weil ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, nach dem letzten Cast, was Berg ja gesagt hat. Das kann ich jetzt hier nicht wortwörtlich wiedergeben, weil es im Spoiler-Part von Weapons war, aber ich kann es umschreiben. Er hatte ja kritisiert, dass die Auflösung von dem, was mit den Kindern passiert, dass es so unlogisch ist. So, das ist so im Prinzip so das allererste, was ihm eingefallen wäre. Und ich denke mir so, ja, schon, ich konnte das in dem Moment nicht entkräften, habe aber auch dann mal das wirken lassen und so. Das ist ja vielleicht genau die Geschichte, die Weapons auch erzählt. Vielleicht nicht vordergründlich, aber das Versagen von dieser Gesellschaft, dass sich alle gegeneinander, ne, verdächtigen oder so, aber die und an die Gurgel wollen, aber dieser eigentliche Prozess des Aufarbeitens, jeder rettet nur seinen eigenen Arsch, jeder denkt nur an sich, dass dieser eigentliche Prozess der Lösung einfach so offensichtlich wie er auch scheint, dann einfach dadurch gehindert wird, weil wir Menschen einfach so egozentrische Arschlöcher sind und nur an uns denken. Und das ist ja genau das, was du auch gerade beschreibst.
Ja. Also, wie gesagt, ich würde schon sagen, wer ein Fable für sowas hat, gucken, die ist von den ganzen, die es da draußen gibt, ist sie schon eine gute, ist sie jetzt keine der besten oder so, aber das Thema ist halt spannend und das Thema ist so aktuell, weil wir alle nonstop unsere Handys in der Hand haben. Und ständig irgendwie ja auch drangsaliert werden von unbekannten Nummern, die uns keine Texte schreiben, die uns aber versuchen anzurufen, um mit einem Hallo am Telefon uns schon zu bescheißen etc. oder sowas. Und wenn du dann die Auflösung von diesem Ding siehst, dann denkst du dir auch, Alter, das ist so krank. Das ist so krank. Echt, ja.
Mann, interessiert mich gar nicht im Grunde genommen die Doku. Ne? Und dann kommst du mit dieser Auflösung und dann will ich es doch wissen. Ne?
Ja, ich kann es dir off-air dann ja sagen, wenn du willst.
Ja, also es gab mal eine Zeit, wo ich diese True Crime Netflix-Doku, wie hieß das da, American Murder oder wo es um diesen Typen ging, anscheinend ungerechtfertigt im Knast saß und wo so viel geschludert wurde und das waren 13 Folgen und dann wurde das aus 1000 Perspektiven gezeigt. Making a Murderer, genau. Fand ich eine Zeit lang eigentlich mal ganz cool und dann habe ich halt hier auch gesehen, das ist ja nur ein Film, ja, aber selbst bei dem sagst du, dass Längen drin sind und ja, das ist so ein bisschen, das Genre ist so ein bisschen für mich zu Ende, nicht zu Ende gespielt, aber irgendwie zieht mich das nicht mehr so richtig an.
Ja, ich finde das Genre finde ich schon irgendwie weird, weil wir freuen uns daran und wir verbringen Zeit damit, in möglichst diversen Variationen von menschlicher Grausamkeit rumzupopeln. Das ist ja irgendwie weird und krank. Es ist aber auch so, dass du von, wenn du von irgendwas gehört hast oder so, dann möchtest du einen tieferen Einblick vielleicht kriegen. Und dafür sind diese Dinger dann immer geeignet. Man muss natürlich darauf achten, dass es auch Dokumentationen gibt, die sehr einseitig sind. Ne? Du kriegst selten beide Seiten zu hören. Deswegen, das macht diese Doku schon anders. Du kriegst hier alle Seiten zu hören. So. Und ich habe wirklich auch eine ganze, ganze Menge davon. Und ich mag auch True Crime Podcasts immer wieder mal. Es gibt so ein paar Highlights, wenn du sagen würdest, ich brauche mal eine Top 10 der besten True Crime Dokus oder sowas, dann kriege ich da 10 Sachen hin, bei denen du wirklich sagen würdest hinterher, ey, wenn das alles Filme wären, dann wären das alles 10 von 10. Weil sie so gut sind, so immersiv und dich da irgendwie abholen und in so ein Thema reinbringen. Es gibt aber auch, und das ist halt eben so, True Crime Dokus sind auf Fast Food. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die werden schnell gemacht, die werden schnell produziert, oftmals nach demselben Schema immer wieder. Und es sind auch immer wiederkehrende Themen. Wenn du, so wie ich zum Beispiel, sowieso ein Problem damit hast, wie die Kirche agiert und arbeitet, dann kannst du dich natürlich ganz schnell in so einem Rabbit Hole verlieren, wo es nur rein um Kirchensauereien geht, ja, oder Eltern, die nicht sind, was sie scheinen, oder halt eben solche Sachen wie, dass sie Urban Myth plötzlich einmal durchgehen und du dann noch mehr Angst hast, wenn du draußen im Garten stehst. Wir wissen aber auch alle noch und wir erinnern uns bestimmt noch dran, 2020, der Anfang des traurigen Jahres, haben wir alle Tiger King gesuchtet wie die Bekloppten. Das war der heiße Scheiß damals, ist im Grunde auch eine True Crime Doku und die hat uns ja alle doch ganz schön lange beschäftigt. Also die Storys sind da. Nicht alle sind gut und nicht alle sind es wert, eine Serie zu bekommen, eine verfilmte Serie. Und dann ist eine True Crime Doku ja ein ganz guter Einstieg. Ich wähle immer aus, wie viel Zeit sie von mir will. Also wenn es jetzt eine True Crime Doku ist, die 8 Folgen à 45 Minuten hat, dann muss das schon ein Thema sein, wo ich sage, ey, da will ich alles drüber wissen.
Das ist so interessant, ja, auch was du gerade beschreibst. Ich habe mich nämlich auch mal gefragt, weil du kamst da rein in die Dokumentationsbeschreibung jetzt mit, das ist nicht euer Genre. Aber eigentlich war es das ja mal von uns allen, ne? weil das irgendwann hoch. Also ich habe früher schon Autopsie mit meiner Oma geguckt, ja, mega geil. Und da kam das im Fernsehen, dann hast du das einmal im Monat geguckt, ein, zweimal im Monat. Und dann kam dieser Hype und diese Welle langsam und irgendwann wurde ich so viel erdrückt von menschlichem Elend und Korruption und so, dass mir das erstmal, hast du das Gefühl, ich habe alles jetzt schon gesehen. Es gibt ja wirklich kranken Scheiß da draußen und irgendwann hast du das Gefühl gehabt, jetzt wird sich nur noch versucht zu toppen, aber das ist nur noch ein Mikrokosmos, findet das statt, weil du hast eigentlich die Wurzel allen Übels schon längst ergründet für dich und genau, und dann ist es halt irgendwie so immer wieder aufkochen und ich habe dann irgendwann auch für mich beschlossen, ich will das gar nicht mehr. Ich habe in den letzten 5 Jahren des True Crime Hypes so viel schlimme Scheiße über die Menschheit erfahren, dass ich mir lieber denke, nee, ich gehe mal lieber meinen Eskapismus gucken. Das ist sehr selektiv, aber mache ich das gerne noch, aber weißt du, das ist so mein Standpunkt aktuell, deswegen finde ich das trotzdem gut, dass du das mitnimmst, wenn es wirklich mal wieder Highlights gibt. So, und deswegen, das ist nur so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde, das ist einfach so ein Übermaß geworden. Du wirst so mit True Crime zugeballert, dass du denkst, hier wird an jeder Ecke gerade irgendjemand vergewaltigt oder umgebracht oder aufgeschlitzt oder verbuddelt und ich traue niemandem mehr. Also das manipuliert irgendwie auch, also weiß ich nicht.
Ja, so ist es auch, aber und warum werden wir zugeschissen davon? Weil die Dinger billiger zu produzieren sind als halt eine Serie oder ein Film, ganz klar. Du hast hier keine Julia Roberts, die 11 Millionen haben will, sondern hier sind im besten Fall die Leute und dann benutzt du Archivmaterial aus dem Fernsehen und das kostet nicht viel Geld, das ist so. Also ja, es kostet viel Fusselarbeit und wenn sie es gut machen wollen, dann müssen sie natürlich diese 1, 2, 3 Sachen finden, die du noch nicht kennst. Ja, also nochmal den Blick hinter den Blick, weil sonst, selbst bei den Großen, so ein Jeffrey Dahmer oder Wayne Gacy oder sowas, der ja jetzt dann offensichtlich, glaube ich, Wayne Gacy wird in der neuen Monster-Staffel wirklich als Serie verarbeitet, über den gibt's schon so viele Dokus, dass man sich natürlich fragen muss, was kann die denn noch Neues erzählen? Sie wird versuchen, wahrscheinlich das zu vermenschlichen und uns ein Gesicht zu diesem Monster noch zu geben. Aber ansonsten ist es genau, das ist ja die Aufgabe von, und gerade jetzt zum Beispiel dieses Trainwreck, haben wir ja auch schon 1, 2 Folgen, glaube ich, besprochen. Ne, diese Trainwreck auf Netflix, das sind alles Halbstünder, 45 Minuten Mini-Dokus für Wegsnacken. Die sind nur dafür gemacht. Ein Thema. Der Bürgermeister in dem einen Ort, der eine, über seinen Kokainkonsum gestolpert ist. Das Festival, das wo Leute umgekommen sind, weil es schlecht geplant war. Diese Cruise, wo die Toiletten überlaufen sind und die Leute tagelang in Scheiße gewatschelt sind. Sowas halt. Das wird jetzt noch am laufenden Meter rausgehauen, um noch mehr Doku-Kram da zu haben, weil es alles Content ist. Das ist es ja. Je mehr Content du hast, desto besser stehst du halt eben einfach da als Plattform.
Und das ist für mich auch mittlerweile das Problem, dass halt so viele Dokus dazu rausgeschissen werden mit Themen, die mich halt einfach gar nicht mehr ansprechen. Also es ist halt einfach alles dann irgendwas von irgendwelchen Kleinstadt-Tragödien, wo ich dann so sage, ja, mein Gott, gibt's halt, aber muss man dazu jetzt eine Serie oder einen Film machen? Ja. Da ist selten was dabei, wo ich sage, wow, das klingt aber super interessant, das muss ich jetzt gucken und da will ich mehr zu wissen. Deswegen, ja, ich drehe mich im Kreis, nicht mein Genre, und auch wenn du mich versucht hast, hier mit dem Twist zu ködern, darfst du mir das nachher off-air erzählen? Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt aus Amerika einen Sprung rüber über den Pazifik Richtung Südkorea, und zwar noch ein sehr frischer Film. Im Original heißt er Wall to Wall. Finde ich auf jeden Fall ein ganz okayer Titel, und im Deutschen 84 Quadratmeter. Jo. Auch wir Deutschen wieder, ey. Meine Güte, ey. Ich habe die Zusammenfassung gelesen und dachte, jo, das ist halt wieder so ein richtiger Steven-Film. Es geht um einen jungen Typen, der sich eine Wohnung kauft, und auf einmal gibt's halt komische Geräusche über ihn oder unter ihm, er kann die nicht so genau ausmachen, und die sind halt mysteriös, keiner weiß, wo die herkommen, und die anderen hören die auch und dann verdächtigen sie ihn, und das ist halt alles sehr mysteriös gehalten. Das ist ja generell immer so ein Setup, was ich halt liebe. Irgendwas Mysteriöses, was vielleicht auch was Übernatürliches sein kann, aber nicht sein muss. Und so ist das auch hier. Das ist erstmal ganz cool, vor allem am Anfang. Der Film fängt erstmal damit an, dass er dir zeigt, wie er diese Wohnung kauft. Und das ist halt auch einer der wichtigen Aspekte, weil der halt so einen gesellschaftskritischen Unterton hat. So, gerade in Südkorea ist das so anscheinend, dass man da total sozial aufsteigt, wenn man sich eine Wohnung kauft, und dass man sich dafür auch krass hart verschuldet. Und das macht der Typ ja auch. Und hat am Anfang auch nur eine Freundin, und das wird dann wirklich in den ersten 2-3 Minuten direkt abgefrühstückt, dass der innerhalb von 3 Jahren geht seine Beziehung zu Bruch und die Wohnung verliert ganz viel an Wert, und das bringt ihn halt so richtig in finanzielle Probleme. Er kann eigentlich mit seiner Arbeit gar nicht mal die Zinsen abbezahlen. Also er ist eigentlich mit seinem Arsch schon auf Grundeis gesunken und muss dann irgendwie gucken, dass er entweder jetzt wartet, bis die Wohnung wieder mehr wert ist, um dann wieder zu verkaufen, was wohl anscheinend auch viele machen, was auch so ein Ding ist in Südkorea, oder er muss irgendwie gucken, dass er mehr Geld verdient, oder weiß der Geier. Und dann gibt's halt noch diese mysteriöse Geräuschsache. Und das ist irgendwie ganz interessant zu Beginn. Das Problem ist halt, dass der Film irgendwann die Auflösung gibt, wo die Geräusche herkommen. Das ist so ein bisschen, ja, okay. Und generell, wo es dann hinläuft, hat mich jetzt nicht so wirklich befriedigt. Und dieser sozialkritische Aspekt, der wird halt irgendwie nicht so sauber mit dieser mysteriösen Grundstory zusammen verwoben. Und mittendrin dachte ich, es zieht sich ganz schön. Dafür ist er gut inszeniert, hat auch gute Schauspieler, und das klassische asiatische Overacting hält sich sehr in Grenzen. Also dahingehend kann man den sehr gut gucken. Aber am Ende habe ich mir was anderes drunter vorgestellt und fand, dass der irgendwie in allen Dingen, die er machen wollte, am Ende irgendwie zu wenig gebracht hat. Und das ist dann ein bisschen schade, weil das Grundsetup eigentlich echt, echt ganz cool war.
Also ich habe jetzt nebenbei hier so ein bisschen geguckt, und die Kritiken sind ja doch recht wohlwollend. Ich komme aber, also versuch doch mal mir zu erklären, warum ich einen südkoreanischen Film gucken soll. Ich habe immer Angst vor diesem schrecklichen Overacting, weil mir das einfach in den Augen wehtut. Immer.
Ja. Ich habe da auch immer noch Angst vor, obwohl ich das vor allem seit Squid Game relativ gut irgendwie akzeptieren und annehmen kann. Und man gewöhnt sich dann auch ein Stück dran. Also da kann ich ja, wie ich dir eben schon gesagt habe, auf jeden Fall die Angst nehmen. Das hält sich hier meiner Meinung nach wirklich in Grenzen und ist ganz gut anzusehen. Und ich finde halt gerade, dass in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten immer mal wieder richtig gute Filme und jetzt in letzter Zeit ja auch Serien einfach aus Südkorea kamen. Und der wurde mir halt vorgesetzt bei Netflix und ich habe den gesehen und das Story-Setup hat mich interessiert und deswegen habe ich ihn geguckt. Hätte ich jetzt vielleicht schon gewusst, wo der sich hinentwickelt, hätte ich dann an dem Tag vielleicht was anderes ausgewählt. Weil das hat mich, wie gesagt, dann letzten Endes einfach nicht so richtig überzeugt. Und der ist dann auch insgesamt relativ vollgepackt. Also neben diesen zwei Hauptaspekten gibt es dann irgendwie auch noch so zwei, drei andere Storystränge und das ist dann auch zu viel. Und deswegen war ich dann ein bisschen enttäuscht. Aber schlecht ist er trotzdem nicht. Also den kann man schon schauen. Man muss sich halt nur darauf einstellen, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Mystery-Thriller à la Lost oder irgendwas ähnliches ist, sondern dass er dann letzten Endes eine, ja, also eine nachvollziehbare Auflösung hat und ob das jetzt so alles logisch oder passend ist, das sei mal dahingestellt. Ja.
So oft wie du, seit es diesen Podcast gibt, ne? Ja. So oft wie du Lost erwähnst, müssten wir eigentlich Prozente kriegen.
Ihr wisst doch, was wir mal machen könnten, ein Lost Special, damit ich das mal zu Ende gucke.
Ja, ach so, das wäre dann der Grund.
Ich bin ja fleißig bei Hausaufgaben.
Sandro, nächstes Jahr im Mai machen wir ein Lost Special. Das gibt dir genug Zeit, alles nochmal zu gucken. Oder ist das dann zu weit?
Nee, das ist ganz gut platziert. Also ich würde das natürlich auch schneller schaffen, aber das da würde ich gerade einfach nicht die Zeit für finden. Und dann, nee, das so doch, das klingt ganz gut. Ne? Also ich finde, das, da könnt ihr euch da draußen, ihr lieben Hörer, genauso drauf verlassen wie auf unser Nicolas Cage Special. Das wird auf jeden Fall kommen.
Mann.
Ich habe tatsächlich erst vor gar nicht allzu langer Zeit versucht, einen Rewatch von Lost zu starten. Der ist nicht an mir gescheitert, sondern an meiner Frau, weil sie einfach nicht reinkommt in die Serie. Ich sag immer, das wird noch. Du musst ein bisschen reinkommen. Die nimmt sich halt ewig Zeit. Ne? Damals hatte eine erste Staffel noch 24 Folgen und da das ist nicht das Pacing von heute.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, die Serie ist jetzt fast 20 Jahre alt. Die wurde damals nun wirklich auf einer Insel gedreht und noch auf Film, ja. Mhm. Und das siehst du der Serie an, wie verdammt fucking geil die auch heute noch aussieht. Also man spürt einfach, dass das auf, man spürt es, man sieht es, dass das auf Film gedreht ist, dass das echt auf einer Insel gedreht wurde. Und das finde ich immer noch faszinierend. Und ich muss mal gucken, wie ich diesen Rewatch bei mir unterkriege, weil wie gesagt, anscheinend kriege ich meine Frau nicht dazu, dort mitzuschauen. Mhm. Wobei ich immer noch glaube, wenn wir die erste Staffel geschafft haben, dass sie dann wirklich an Bord ist, weil dann geht's ja erst so richtig los. Ich muss mal schauen.
Einfach zum Special mit einladen.
Ich bin dabei für Special.
Genau. Also muss ich auch sagen, das weiß ich noch genau. Der Hype war da und ich habe das geguckt und ich habe den Hype nicht gefühlt. Ich habe wirklich richtig Schwierigkeiten gehabt, auch durch die erste Staffel zu kommen. Und es waren, das kannst du dann deiner Frau sagen, es waren die letzten drei Folgen der ersten Staffel, die das umgedreht haben. Und dann wollte ich unbedingt dranbleiben.
Mo, genau deshalb habe ich dir das erzählt, weil ich wusste, du gibst mir jetzt den entscheidenden Hinweis. Das ist doch der Wahnsinn.
Ja. Aber lass uns mal jetzt hier nicht ganz verloren gehen, ne, im Maße des Wortes, weil da hilft uns ja dann auch niemand weiter.
Nein, das ist, wow.
Herbert Stevens Jobs übernommen.
Stevens Jobs. Also, nobody can help us. Ich habe Nobody 2 gesehen. Ich bin etwas verwundert, muss ich sagen, dass ich der Einzige bin, der das gesehen hat. Also, ich dachte wirklich, nachdem wir alle Nobody 1 so mochten, dass ihr wie die wilden Hansel ins Kino flitzt. Oder,
ja, wenn er da mal laufen würde. Das Ding wird ja ziemlich unter den Teppich gekehrt.
Ja.
Also, ich weiß nicht, was sich die Verleiher dabei gedacht haben. Bevor du einsteigst, also, das wäre ein Streaming-Hit. Ja. Den hätten sie gleich dahin parken können, oder?
Also kann er ja noch werden. Das ist ja jetzt nicht unmöglich, dass er das noch wird. So, was ist das Problem? Weil ihr hört schon, es gibt Probleme. Es redet so gut wie gar keiner über diesen zweiten Teil, weil es den nicht gebraucht hat. Und wenn es mal wirklich einen Film nicht gebraucht hat, dann ist es dieser hier. Weil, warum mochten wir Nobody 1 so sehr? Wir konnten uns nicht vorstellen, dass Bob Odenkirk als Nobody, als ich hau euch jetzt allen die Fresse blau, funktioniert. Und es hat funktioniert. Und es gab geile Choreos. Die Choreo im Bus ist immer noch... Ja, die könnte auch... die kann man sich immer wieder ansehen. Der ganze Film funktioniert geil, weil der Anteil zwischen, jetzt habe ich die Faxen dicke und ich räche mich, mit dem alten Vater und die Familie macht blöd und sowas, ist alles geil, ist witzig, ist einer, wirklich ein Film, den gucken wir sehr, sehr gerne wieder. Den hier nicht. Den möchten wir ganz schnell vergessen. Das liegt zum einen an einer ganz wichtigen Sache, das ist der bekloppte Idiot, der die Night Comes for Us gedreht hat.
Timo!
Also was auch immer sie ihm gesagt haben, dass er hier machen soll und ob er mitreden durfte beim Geschreibsel. Die Story ist nicht gut, die Choreos sind nicht gut und das hatte ich ja damals auch schon zu bemängeln bei The Night Comes For Us, dass diese Rentner-Choreos, zack, haben wir sie hier auch. Hier sind Rentner-Choreos drinne. Dann haben wir hier Kevin allein zu Hause ganz viel drinne. Statt einem Bus haben wir hier einen Fahrstuhl. Das dauert aber auch nicht so lange. Es wird aber gerne als Aufhänger genommen. Das ganze Ding wirkt wirklich wie so eine Nudelsuppe zum Aufwärmen. Weißt du, wo du bis zum Rand Wasser reinmachst, dann wartest du 3 Minuten und dann ist das ganz akzeptabel, damit dein Bauch Ruhe gibt. Und deswegen bin ich total bei dir. Mein Bauch hätte Ruhe gegeben, wenn ich das auf dem Sofa hätte gucken können. Chips, Pommes, Hundekraulen, Bierchen, Brause, was auch immer ihr braucht. Und dann einfach gucken, oh, der geht in Urlaub, zack, gehen wir mit, ist lustig. Hahaha. Ich bin dafür aber ins Kino gegangen. Das hat Geld gekostet und das hat mich voll genervt, weil der Film ist nicht gut. Er hat nichts von dem unerwarteten Humor des Erstens. Hier ist der Humor eher so ein bisschen erzwungen. Es wirkt halt einfach auch super blöd, wenn er wirklich... Er ist der Killer schlechthin. Er kann sich, also weißt du, der will dem Ärger aus dem Weg gehen. Und das Erste, was passiert, ist, sie laufen wieder in Ärger rein. Puh, die alte Trope, okay. Und dann ist der Ärger natürlich nicht einfach nur, dass er da den Sohn von irgendwem verkloppt, sondern das ist natürlich der Sohn von jemandem, dem die ganze Stadt gehört. So, und der hat dann auch noch einen dummen Zivi-Polizisten am Start, der klammheimlich natürlich der erste Mann werden will. Das ist hier Colin Hanks mit einer Bombenfrisur. Der macht auch einen fairen Job. Aber, Freunde, spätestens, wenn dann auch noch rauskommt, dass das gar nicht die Antagonisten des Films sind, sondern einfach nur hohle Lappen, die dann später auch noch irgendwie, der eine zumindest, irgendwie mehr oder weniger ein akzeptabler Kollege wird. Weil der Hauptbösewicht ist hier einfach mal Sharon, ich bin schon 105 Stone. Und das nehme ich hier zu keiner Sekunde ab, weil sie so übertrieben böse ist, dass sie in einem, weißt du, die ist hier 2 Orte weiter, die ist hier in Römstedt, ja, und dann killt sie einfach mal ein ganzes Restaurant voller Leute, weil die was gehört haben, was sie nicht hätten hören sollen. Also unlogisch meinetwegen, aber das ist echt ein bisschen viel. Einziger geiler Move ist wirklich, sie danced in einer Szene zu Bambule von den Beginners ab. Und das habe ich gefeiert. Also das habe ich gefeiert. Ich weiß nicht, warum das so ist und ob das ein Running Gag ist, wie sie gerade auf diesen Track gekommen sind. Ich gönne den Beginnern das. Bambule ist ein geiler Titel, den kann man sehr fett und sehr laut auf dem Kopfhörer mal hören. Aber die Tanzszene hat nicht die Wucht, wie es Megan damals hatte. Das ist eher so gewollt und nicht gekonnt. Ja, also wenn der umsonst draußen ist, glaube ich, dass ihr den sehen werdet und ihr werdet dem dann für dieses Momentum kurz was abgewinnen können, aber ihr werdet höchstwahrscheinlich meiner Meinung sein, dass niemand Nobody 3 braucht und wir hoffentlich auch keinen kriegen, weil dieser Film zeigt ganz deutlich, mehr als das, als diese Geschichte, die wir schon in 1 hatten, die gibt's nicht. Das hier ist dann einfach eine schlechte Mischung von jedem anderen Liam Neeson-Film mit Gehaue von Jack Reacher, der ja auch alle umboxen kann oder so. Ja, das ist so eine Mischung, die funktioniert halt nur bedingt oft. Und deswegen hat der bei mir leider echt nicht viel Liebe zu kriegen. Nein, nein, nein.
Mm-mm. Okay, ich revidiere die Antwort. Deswegen sind wir nicht ins Kino gegangen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat man beim Trailer aber auch schon meilenweit gegen den Wind gerochen, oder? Mm. Schade. Ich habe jetzt gehofft, dass du den Spieß umdrehst. Und naja.
Das hofft man ja oft, aber nein, es ist nicht
passiert. Das ist nicht so.
Dann ja, wahrscheinlich müssen wir sowieso nur zwei Wochen warten, dann ist er wahrscheinlich schon im Stream. Das geht ja schneller, als man Hung Dong Shabalaudi sagen kann. Also von daher.
Wahrscheinlich genau deswegen sieht man den, kriegt man den auch kaum zu sehen. Der ist ja wirklich, da wurde auch kaum drüber gesprochen. Und dann ist der wahrscheinlich nächste Woche so klammheimlich auf Prime. Das war doch letztens schon mal bei irgendeinem. Ein Film, über den auch meines Erachtens zu wenig gesprochen wird, ist Caught Stealing. Klar, der wurde schon hier und da irgendwie reviewed und besprochen und ist auch an sich gut bewertet und sowas. Aber ich glaube, der Film läuft so ein bisschen unterm Radar. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es eigentlich ein Film ist, der völlig aus der Zeit gefallen ist. Also das ist meines Erachtens ein Film, der hätte in den 90ern wäre das Ding zum Kultfilm geworden. Der fühlt sich auch an, wie direkt aus dieser Zeit rausgeholt. Körniger Film, dreckiges New York, die ganze Zeit geile Punkmucke oder eben trashige 90s-Musik, aber nicht eben aus Retro-Gründen, sondern weil der Film halt auch in den 90er Jahren spielt. Ich glaube, 1998 spielt der. Und du hast vorhin Trainspotting erwähnt, mir ist das gar nicht so bewusst geworden, aber der hat solche Vibes. Und insgesamt, ich mach's einfach mal direkt vorweg, es ist nicht der Darren Aronofsky-Film, den ich mir erhofft habe, aber trotzdem fand ich ihn sehr gut. Also das, ne, der letzte, also über Aronofsky hab ich hier schon oft gesprochen, dass ich diesen Regisseur vergötter, aber eben gerade halt für so deepen Shit wie eben Mother oder auch Requiem for a Dream natürlich, Black Swan, The Fountain, einfach ein toller Filmemacher. Und du weißt nie, was du kriegst. Als letztes hat er diesen Misery Porn, muss man ja schon fast sagen, The Whale gemacht, als so eine Art Kammerspiel. Auch der hat mich gekriegt, allerdings nicht so umgehauen, ne, wie viele andere da draußen. Und jetzt dreht er halt einfach mal so ein Ding. Also, als hätten Guy Ritchie mit Quentin Tarantino und Martin McDonagh und den Coen-Brüdern zusammengehockt und zusammen Drehbuch geschrieben. Das ist wirklich, es wirkt wirklich so. Und trotzdem, er hat es noch in der DNA, diesen Aronofsky, diese Drastik mit drin. Das heißt, Abwärtsspirale einer Hauptfigur wie in Requiem for a Dream. Es wird teilweise, auch wenn der Film einen lockeren Ton hat, immer wieder doch sehr derb. Also der ist schon sehr, sehr gewalttätig, der Film. Durch den Vibe, den der aber mit sich bringt und den Spaß, den du mit dem Film hast, wirkt das eben nicht ganz so niederschmetternd wie in anderen Werken. Und das ist tatsächlich der. Das ist ein Film, da habe ich mir wirklich gewünscht, zumindest mit Berg, aber ich glaube auch mit dir, Mo, im Kino zu sitzen. Ich weiß nicht genau, ob das für Steven wäre, weil es dann doch schon in die Gangster-Richtung geht. Aber das ist euer Aronofsky-Film. Der ist richtig fetzig und ich erzähle ganz kurz, um was es geht. Du hast halt hier, wie gesagt, New York der 90er, in den 90ern, Ende der 90er halt so. Du hast einen Baseballspieler, beziehungsweise einen ehemaligen Baseballspieler, gespielt von Austin Butler, der hier. Ich bin jetzt davon überzeugt, dass der einfach die Karriere von Brad Pitt copy-pastet. Der ist gerade in der 90er-Jahre-Phase von Brad Pitt. Das heißt, der Schönling, der sich traut, über seine Grenzen zu gehen und einfach alles machen möchte, da ist der gerade mittendrin. Und der ist noch nicht der perfekteste Schauspieler. Auch Brad Pitt ist nicht der perfekteste Schauspieler. Aber der hat einfach dieses Charisma, der kann das tragen. Die physisch macht ihm sowieso keiner was vor. Aber der kann diesen, der hat dieses. Der ist so kaputt, gleichzeitig natürlich so ein wunderschöner Mensch. Und aber er ist auch irgendwie so, der hat diese Aura, diese rebellische Aura einfach, die Brad Pitt damals in den 90ern auch hatte. Der macht das einfach. Der macht das einfach. Der geht über seine Grenzen hinaus. Und dieser Film ist halt perfekt, dass er das auch zeigen kann. Wie gesagt, er ist ehemaliger Baseballschläger. Es gab einen Schicksalsschlag, warum er das nicht mehr tun kann, was im Film eine große Rolle spielt. Und dann sehen wir ihn eben jetzt, wie er seinen Lebensunterhalt als Barkeeper in so einer schäbigen Eckkneipe verdient, sehr nah am Alkohol ist und hat trotzdem eine ultra heiße Freundin natürlich, gespielt von Zoe Kravitz, die auch richtig geile, sexy Chemie miteinander haben. Ja, der Film traut sich auch, mal wieder ein bisschen sexy zu sein, wie eben auch 90er-Filme waren. Ich glaube, die klingen so alt und nostalgisch, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, ich will der Film zelebriert diese Ära einfach. Und der hat dann so einen abgedrehten Nachbar, so den also wenn du dir einen Hardcore-Punk vorstellst, nach einem Klischee-Reißbrett entworfen, dann ist das hier Matt Smith als sein Punker und punkiger Freund, Nachbar, slash was auch immer, der eines Tages einfach sagt, Alter, ich muss weg, mein Vater hatte einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, ich muss mich um ihn kümmern, pass bitte auf meinen Kater auf. Das ist so süß. Also der Typ Nietenbehang, 5 Meter Irokesen und sagt, hier, aber kannst du bitte auf mein Kätzchen aufpassen? Das Kätzchen ist auch der heimliche Star des Films. Also da schmilzt du sowieso dahin, weil er eben ihn, ne, der Save the Cat, es ist die alteste Trope ever, aber sie funktioniert halt einfach. Er muss sich dann um ihn kümmern. Und irgendwann stehen halt plötzlich russische Gangster vor der Tür seines Nachbarns, als er gerade wirklich das Katzenklo oder so holen will. Und die dann schlittert er eben in so ein, ja, der schlittert halt dann in so eine Art Gangster-Story rein. Und dann wird's immer und immer schlimmer. Und er kann eigentlich gar nichts dafür, was da passiert, weil eigentlich suchen sie natürlich seinen Nachbarn, Matt Smith. Und er wird dann zusammengeschlagen, dann gibt's einen MacGuffin, der gefunden werden muss und so weiter und so fort. Dann sterben Menschen, dann kommen noch, wisst ihr, da ist der Film schon am Laufen. Und dann kam irgendwann, so nach, weiß ich nicht, ganz eine Hälfte, sagen wir mal nach dem ersten Drittel, die heimlichen Stars des Films, nämlich Vincent D'Onofrio und Liev Schreiber als jüdische Gangster. Ich habe mich ja zerschossen, die sind ja so lustig, weil die sind halt auch, die nehmen die dann erstmal mit nach Hause. Und ne, du wirst da richtig deinen Spaß haben mit Mo, weil dann, weil du kennst dich da ja noch ein bisschen besser mit aus. Dann kriegt er erstmal dort eine Suppe hingestellt, muss mitbeten und dann bla und so weiter. Also dann, es ist super skurril halt einfach. Und danach fahren sie aber mit ihm wieder raus und wollen ihn trotzdem killen. Es ist super, super abgedreht. Regina King ist noch mit dabei. Und die Musik ist von den Idols. Ich habe da jetzt natürlich keinen großen Bezug zu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Mo. Und zwar,
ich liebe sie.
Das habe ich mir nämlich fast gesagt, es ist einfach fucking dein Film. Und das Geile ist nämlich, die Idols haben den Auftrag bekommen, weil Aronofsky ist Fan von denen, haben gesagt, ja, wir sind Fan von dir, zack, machst du einen Soundtrack. Dann haben die 5 Songs gemacht, die haben aber nicht gepasst zu dem Vibe des Films. Dann hat er seinen Stammkomponisten Charlie Houston genommen, Charlie Houston hat das Drehbuch geschrieben und das Buch, Rob Simonson genommen, und der hat dann quasi den Score geschrieben und die Idols haben den einfach eingespielt. Also plus natürlich die Needle Drops, die sowieso von der Band selber sind, und einige andere in dem Film. Also es ist ein sehr musikdurchtränkter Film und so weiter und so fort. Wie gesagt, es ist eine Downward Spiral, die sich da entwickelt. Ich will auch gar nicht sagen, wo das hinführt. Der Film macht Spaß. Der ist trotzdem super düster, aber hat durch seinen lakonischen schwarzen Humor und diesen Coen-Charme oder eher McDonough-Charme, dieses schrullige Gangstertum, und wo es da plötzlich dann mal derb wird, aber auch genug Augenzwinkern. Und ja, deswegen, ich habe den sehr geliebt und ich kann mir vorstellen, dass ihr den noch mehr liebt. Also wirklich Top-Empfehlung.
Also da habe ich jetzt das Problem, was du bei Nobody hattest, der läuft bei uns nicht. Kriege den bei uns im Kino nicht angezeigt, aber ich werde daran arbeiten, ihn zu sehen. Jetzt hattest du mich natürlich gerade sehr, diese verrückte Idee, die Idols einen Soundtrack einspielen zu lassen, das muss ich ja lieben. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ach, die sind einfach großartige, blöde Chaoten. Also wenn ihr die da draußen nicht kennt, weil die anderen Jungs immer von so komischer Musik reden, dann gerne mal reinhören. Die machen Spaß. Also ich guck den ganz bald. Ich höre auch wirklich viel Gutes davon, muss ich auch sagen.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Steven? Konnte ich dich ein bisschen gewinnen? Oder zu viel Gangster?
Nee, ich glaube, so in diesem Kontext habe ich mit der Gangster-Thematik nicht so ein Problem. Du hattest mich eigentlich, als du vorhin dieses Konglomerat an Einflüssen von Regisseuren genannt hattest, weil das klang schon echt geil. Ich bin jetzt nicht so der riesen Aronofsky-Fan. Ich mochte zum Beispiel Black Swan schon ganz gerne. Habe jetzt auch nicht alle seine Filme gesehen, aber ist jetzt nicht so einer, wo ich sage, da renne ich direkt ins Kino. Und dass das jetzt hier so eine ganz andere Note ist und all das, was du erzählt hast, das spricht mich eigentlich echt an. Und ich glaube auch, dass der mir gefallen wird.
Schön. Ja, mach das mal.
Pass auf, ich starte meine jetzige Besprechung mit Zitaten, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe irgendwann angefangen, während ich die Staffel geguckt habe, habe ich mir Zitate rausgeschrieben, weil ich dachte, das sind so eine cheesigen Action-One-Liner, ja, die muss ich hier einfach zum Einstieg bringen. Also pass auf, ein Mäusearschloch ist eine Grauzone. Das hier ist illegal. Wir können behaupten, mein Arsch ist ein Hamburger und doch ist nur Scheiße drin. Männer, die doppelt so groß sind wie du, die kenne ich nur vom Mount Rushmore. Hast du dir in L.A. einen Sonnenbrand geholt? Nein, das kommt vom Teppich. Den fand ich super. Oh Gott. Was machen Sie, um diese schlimmen Dinge zu vergessen? Ich finde die schlimmen Dinge und ich töte sie. Also, ne, wir sind jetzt hier wirklich...
Der ist grandios, der könnte auch von Sylvester Stallone sein.
Wir sind also voll im klassischen Action-Genre. Jack Reacher Staffel 3 hat jetzt bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, dass ich die geschaut habe. Ich musste einen guten Zeitpunkt abpassen, habe das am Wochenende gemacht. Meine Frau war nicht da, zack, ganze Staffel geguckt. Das Ding war schnell durchgelutscht, weil ich Reacher einfach als Serie liebe. Das macht halt einfach Spaß. Die Staffeln, ich fand die bis jetzt alle gut. Ich finde nach wie vor die erste am besten. Die zweite hatte seine Probleme. Da haben wir damals auch mit Mo drüber gesprochen. Und bei der dritten ist es jetzt so, dass Reacher undercover gehen muss bei so einem Gangster-Syndikat, um eine Informantin, die dort gefangen genommen wurde, sozusagen herauszufinden, wo die ist und die dann letzten Endes zu befreien. Und das Ganze ist noch verquickt mit einem Erzfeind aus seiner Vergangenheit. Das wird dann auch alles nochmal aufgearbeitet in der Staffel. Und ja, eigentlich so eine klassische Undercover-Action-Story. Also storytechnisch wird man hier sicherlich nicht vor Neues gesetzt. Allerdings, also im Grunde genommen wartet man ab der ersten Folge, so ab der Mitte der ersten Folge eigentlich nur auf diese eine Konfrontation zwischen Reacher und Pauly. Pauly ist der Bodyguard von dem Bösewicht und Pauly ist, und wenn man weiß, was Alan Richardson für eine Statur hat und was das für ein Hühne ist, für eine Kante. Pauly ist halt nochmal zwei Köpfe größer und breiter. Das ist wirklich ein absolutes Monster. Und du weißt natürlich von Anfang an, irgendwann kommt halt die Konfrontation zwischen den beiden. Das passiert dann auch tatsächlich erst in der letzten Folge und die nehmen halt wirklich da den halben Ort auseinander und das macht tierisch Spaß. Insgesamt hätte ich mir noch ein bisschen mehr diese klassische Reacher-Haut-drauf-Action gewünscht. Das ist hier relativ rar gesät, sage ich mal. Aber wenn, dann macht es schon auch Spaß. Wie gesagt, das ist schon ziemlich cheesy. Und Alan Richardson, der ist für die Rolle schon wie gemacht. Aber Schauspielern tut er halt auch nicht. Ne? Also der hat halt auch nur einen Gesichtsausdruck. Und der ist sympathisch und der passt halt super da rein. Aber ein Schauspieler ist es nicht. Aber für diese Rolle passt das und ich habe einfach meinen Spaß und von mir aus können die auch noch alle anderen 563 Reacher-Bücher mit ihm verfilmen. Wenn das alles eine ähnliche Qualität hat, dann gucke ich mir das auch an, weil das ist einfach Fun. Das ist schnell weggelutscht und mit einer zünftigen Rhabarberschorle macht das gleich noch doppelt Spaß. Also ich kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch insgesamt. Hat auch so hier und da seine kleinen Schwächen, aber ich mochte das mal wieder.
Haben wir noch nicht über Reacher 3 geredet vorher?
Nee.
Guck an, weil ich habe das ja auch gesehen.
Außer mir ist das durchgerutscht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die hast du. Und ich habe mich auch gewundert, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen war, dass du die auch.
Kannst ja mal sagen, was du dazu, wie du die fandst. Vielleicht klingelt's dann irgendwo.
Ich fand die wirklich gut, weil sie, also in was ich an Staffel 2 bemängelt habe, kommt hier nicht mehr vor. An Staffel 2 mochte ich nicht, dass wir zu viel Past Life haben. Und zwar das Life, das mich von Jack Reacher nicht interessiert, nämlich dass er, als er in der Army war. Und dass wir dann 24 Kumpels da haben, die Serie, über die wir dann auch immer wieder treffen und kennenlernen und hier vertiefen und da vertiefen. Ich fand die Geschichte in Staffel 2 war nicht spannend genug für mich und hatte auch zu wenig Haut drauf. Und in Staffel 3 machen sie halt im Grunde, was bei Staffel 1 super funktioniert hat, dass wir warten tatsächlich auf die Schlägereien, wir warten aber auch auf die Auflösung der ganzen Sachen, weil sie machen hier schon so ein, zwei Folgen sind hier so ein bisschen mit Twist gemacht. Ne? Wir wissen nicht, warum diese Dinge am Anfang passieren, wie sie passieren, aber das macht es spannend. Warum arbeitet der jetzt für jemanden oder warum passiert dies und das? Das ist schon ganz gut. Es gibt auch in dieser Staffel so ein, zwei Sachen, wo man sich, ja, wo sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, was die Vertiefung der Persona angeht, weil eigentlich sind wir da, um Reacher zu sehen. Aber das kann ich denen ganz gut verzeihen. Ich bin auch bei Steven. Es gibt ja meines Wissens so um die 30 Bücher, die können da, die werden auch weitermachen, weil guckt euch die hier 8 durchweg alle, fast außer Episode 4 sind alle im Bereich 8, 8-2, 8-1, 8-4. Das spricht alles für sich. So, die Leute lieben das, die wollen den weitersehen. Ich habe die Bücher nie gelesen. Meine Sofabegleitung liest sie gerade und sagt auch, das passt wie Faust aufs Auge. Insofern bin ich da ganz
im
bei
wahrsten,
dir.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Faust aufs Auge.
Faust ins Auge, genau.
Faust ins Auge. Nee, das, also The Life of Reacher interessiert mich durchaus weiterhin. Jetzt kommen wir zu The Life of Chuck.
Du hast auch schon eine künstlerische Pause gemacht. Ja, super.
Ja, ich dachte, Sandro springt vielleicht rein, aber der hat sich die ganze Zeit nur gefragt, was redet der Vogel denn da jetzt? Aber egal. Sandro und ich haben The Life of Chuck gesehen und das ist ein Film, über den, weiß ich gar nicht, reden da gerade viele drüber? Sandro, du bist ja mehr so in der Szene. Habt ihr schon T-Shirts bei EMP?
Nee, ich glaube, der Film lässt, ich weiß nicht, ob man sich da ein T-Shirt, obwohl, ich muss sagen, von dem Billboard, von 39, danke für 39 Jahre, ja, an Chuck, ja. würde ich mir ein T-Shirt gönnen.
Oder man nimmt das einfach und macht sich sein eigenes drauf. Danke für 39 Jahre, Sandro. Warum nicht?
Ja, so ist das.
The Life of Chuck, ich hau jetzt einfach mal raus.
Ganz kurz, bevor du losmachst, finde ich das bemerkenswert. Das ist ja eine Stephen King-Verfilmung. Und wir haben ja gesagt, wir sind im Jahr des Horrors, aber wir sind eigentlich vor allem im Jahr von Stephen King. Mal zusammengefasst ist es, wir hatten, es kommt noch The Long Walk, es kommt auch noch Running Man. Ne, das darf man auch nicht vergessen, dass dann hatten wir ja The Monkey, hast du schon erwähnt, The Institute und Welcome to Derry, was ja im Prinzip ein It-Ableger ist, sind ja auch Source Material. Und dann jetzt eben noch Life of Chuck, also der Mann, und das sind ja auch alles gute Sachen diesmal, ne? Also wahrscheinlich, ne? Wir haben noch nicht alles gesehen, so, aber qualitativ zumindest ist das Jahr von Stephen King, muss man sagen. Und der Film, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist wahrscheinlich für mich persönlich ganz oben.
Oha. Der Film ist ein Klo.
Ist das so?
Es ist leider so, ja. Okay. Ich bin ja auch großer Freund von Mike Flanagan. Auch wenn er aussieht wie eine Kartoffel, macht er tolle Filme. Und das, was er macht, das merkst du, dass er das liebt. Und der hat auch so ein paar von diesen, ich möchte nicht sagen Horrorfilm, aber Gruselfilm gemacht, ne? Also Still Hush im Original, den fanden wir sehr gut. Dr. Sleep, seine Variante von dem Film fand ich gut. Midnight Mass haben wir damals auch gefeiert. Steven, ich erinnere mich, du mochtest das auch, ne? Untergang des Hauses Usher fanden wir alle gut. So, jetzt nimmt er sich eine der langweiligsten Kurzgeschichten, die es von Stephen King gibt. The Life of Chuck hat gerade mal 60 Seiten und ich habe mich schon gefragt, als ich das gehört habe, was willst du denn da verfilmen? Weil Das snackt man so weg also das ist zwischen vier Busstationen ist das weggelesen und die Sekunde, wie du es reingekriegt hast, ist die Geschichte auch schon wieder raus. Und sie ist was man ihm lassen muss, das ist eine 1:1 Übersetzung des Buchs. Da ist nichts weggelassen, weil da steht nicht viel drin. Insofern ist das ja auch mal ganz schön. Aber der hat leider überhaupt nichts mit mir gemacht, dieser Film. Gar nicht. Es erzählt die Geschichte von Chuck, mehr oder weniger, und wir wissen nicht so genau wie. Und wir versuchen jetzt natürlich auch spoilermäßig hier ganz, ganz, ganz kleine Brötchen zu backen, gespielt von Tom Hiddleston. Und das Ganze ist in einer Theaterstruktur aufgebaut. Es gibt Akt 1, Akt 2, Akt 3, die nicht unbedingt linear verlaufen. Das sei mal schon mal verraten. Es gibt tolle, also die Schauspieler sind alle toll. Wir sehen Cary Gillian da drin auch noch, Tom Hiddleston habe ich schon gesagt, Chiwetel Ejiofor ist dabei, Matthew Lillard mag ich sehr gerne. Ich weiß, mir hat der erste Scream damals so viel Freude gemacht und da war er dabei.
Alter, war auch eine tolle Szene.
Seitdem liebe ich diesen Typen. Ja, ne, dieses, also wie er da sagt, oh, du hast mich gestochen und weißt du, an dieser einen Szene. Anyway, ich habe mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. David Dismalchian in einer wirklich Mini-Rolle, aber Mann, kann der Schauspielern.
Das Ende der Welt wird dadurch eingeleitet, dass es kein Pornhub mehr gibt. Und ich finde diese Diskussion, jetzt haben sie sogar Pornhub abgestellt, was das mit der Gesellschaft macht, an welchem Punkt wir angelangt sind.
Ja.
Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Ende der Welt.
Ja, also Wir sehen drei Akte, die unmittelbar zueinander gehören, die wir aber zusammenbauen müssen. Eigentlich sehen wir den ersten Akt am Ende und dazwischen, und das Ende sehen wir im ersten Akt und wir fragen uns, was ist das hier alles? Und es wird beantwortet und dann irgendwie auch wieder nicht beantwortet. Und das ist auch alles Absicht, so wie es ist. Er ist wunderschön gedreht. Das ist alles toll. Die Musik ist toll. Die Schauspieler sind toll. Aber ich bleib dabei, die Geschichte gibt leider überhaupt nichts her, weil der einzige Moment, der im Buch so ein hat, kommt hier nicht rüber. Also leider gar nicht. So, das ist quasi so dieser Twist, auf den dann alle warten. Das ist ja schließlich eine Stephen King-Geschichte. Viele vergessen ja, dass der auch Geschichten schreiben kann, wo es eben kein übernatürliches Monster gibt oder sowas. Es gibt hier etwas, das man ein bisschen übernatürlich nennen kann, wenn man das so will. Aber das geht in eine andere Richtung und hat einen anderen ein anderes Output, ist kein schleichendes Monster, das plötzlich Ballons hochgehen lässt oder sowas, ist was ganz anderes. Und das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Bevor ich das vertiefe, kannst du ja erstmal sagen, das ist ja dir nicht so ergangen.
Ja, aber ich habe mich auch, wie soll ich das sagen, schwer getan, den zu lieben. Während dieser Film lief, war ich sehr irritiert. Ich habe lustigerweise mit dem lieben Berg auch darüber gesprochen, im Vorgespräch beziehungsweise im Vorfeld schon mal, dass ich nicht wusste, bei dem Film, wenn ich jetzt eine Skala im Kopf hätte, ich bin zwischen 5 bis 10 Punkten immer hin und her. Und bin aber am, weil und die 5 Punkte erklären sich dadurch, dass ich nicht wusste, was ist denn jetzt hier der Punkt? Was ist denn die Geschichte? Worum geht's eigentlich? Am Ende habe ich es kapiert. Und das ist so ein typischer Film. Ich habe den jetzt für mich aktuell, würde ich sagen, Alter, das ist einer der Filme des Jahres für mich. Hat mich aber auch nicht so berührt, wie er könnte. Weil ich bin bei solchen Filmen tatsächlich eigentlich schon nah am Wasser gebaut. Das ist ja auch so eine Art Schicksalsfilm, ne? Ich liebe so Filme, die so dieses, was bedeutet das, wie nutzt die Zeit in deinem Leben, was bedeutet das, wenn Schicksalsfäden zusammen, da bin ich super, super empfindlich für. Deswegen liebe ich Magnolia oder auch tatsächlich The Curious Case of Benjamin Button. Ich liebe den Film, wenn diese Schicksalsfäden zusammenlaufen in diesem einen Unfall und der dadurch so eine Kausalität an Kette an Ereignissen, das liebe ich. Und das hat Life of Chuck eben auch. Und deswegen hat er mich auf einer Note erwischt, wo ich wirklich viel reflektieren konnte und auch gesagt habe, so dieses, man muss ja sagen, dieses Ende der Welt-Szenario im ersten Teil des Films, im ersten Drittel des Films. Allein das hat für mich schon so eine Art romantische Dystopie hervorgerufen. Wie würde ich mich in dieser Welt, in dieser Szenerie verhalten. Irgendwie war das so einladend für mich, mich darin in diesem Setting zu verlieren, mit diesem, das Internet fällt aus, alles, was in der Welt diskutiert wird an Konflikten, wird bedeutungslos, weil plötzlich die Erde aufbricht, ein Vulkan in Deutschland bricht sogar aus, meine Güte. Und alle Leute gehen einfach nur nach Hause. Die laufen einfach nach Hause und jetzt kommt dieser letzte Teil der Trauerbewältigung, nämlich die Akzeptanz, und das fällt den Menschen am schwersten. Aber der hat ja auch durch dieser Konflikt von Chiwetel Ejiofor, ich hasse diesen Namen auszusprechen, und Karen Gillan, der einfach nur zu seiner Ex-Frau zurück möchte. Ganz normal, und da wird auch nicht weiter diskutiert, weil man hat gar keine Zeit mehr, sondern man möchte einfach wieder zusammenfinden. Das war einfach so schön. Und dann sagt der Film aber, nö, jetzt zeigen wir Tom Hiddleston, wie er tanzt. Und ich denke mir so, hä? Aha, und warum? Und wie spielt das jetzt? Also der Logikmensch in mir, der wollte den Film abstrafen dafür. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie zum Beispiel Berg den finden wird. Weil das ist kein Film, der Sinn ergibt. Überhaupt gar nicht. Der hat eine Botschaft und die wird ja am Ende sehr esoterisch reingedrückt. Und mich hat das erreicht. Mich hat das aber jetzt gefühlsmäßig, also mich hat das eher fasziniert, als mich gefühlsmäßig komplett zu bewegen. Der geht in die Richtung von, wenn du jetzt gerade als Stephen King auch als Vergleich hernimmst, von sowas wie The Green Mile. Auch eigentlich eine geerdete Story, aber irgendwas Übernatürliches ist da mit drin, was du dir nicht so richtig erklären kannst, und der entfacht in mir so ein Gefühl der Wholesomeness. So, da will ich mich reinlegen. Das ist so eine Zudecke der Film. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe, aber irgendwie hat der Film mir das gegeben. Und ich finde den sehr schön und ich der steht und fällt bei mir aber mit der Zweitsichtung. Also ist das wirklich so eine Art, ist das so ein Grower, der wirklich sagt, oh, ich muss jetzt, ist das so, weißt du, manchmal, du hast ja dieses, oh, heute ist so ein Life of Chuck-Tag. Wird das so eine Art von Film, der dann einfach da ist für dich oder langweilt er mich beim zweiten Mal? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber momentan fühlt er sich doch sehr, sehr positiv an für mich. Und der hat einfach auch Szenen, also der ganze Tanz von Tom Hiddleston zu dieser Schlagzeugerin, die wirklich auch ein YouTube-Star ist, also ist ja wirklich eine Schlagzeugerin, der reiht sich so mit neben Sinners an der Musikszene, großartig choreografiert, gefilmt, inszeniert und der ist so lebensbejahend. Das ist eine Szene, die weiß ich, die habe ich noch in 5 Jahren im Kopf. So, das hat er wirklich geschafft.
Bei mir nicht. Ich fand das mit dem Tanzen, ich wusste ja, dass das kommt. Und wie gesagt, ich kenne ja die Geschichte. Also es hat mich doch etwas gewundert, dass das so lange dann passiert, aber es ist halt eben auch so ein Kernelement. Was sie ein bisschen verändert haben im Buch, ist das so, und das hätte für mich vielleicht, oder generell hat das vielleicht noch eine andere Tragweite, dass er nicht nur mit seiner Großmutter so als Kind getanzt hat, sondern vor allem mit seiner Schwester. Er hat eine Schwester und mit der hat er ganz viel getanzt und deswegen hat er die Frau auf der Straße auch gesagt, tanz mit mir, kleine Schwester. Das haben sie das haben sie umgeschrieben, so dass es dann hat es einen weniger Impact. Aber es ist halt eine lange Tanzszene und auch das danach oder sowas, das fühlte sich für mich einfach, ja, also er hat es nicht gemacht. Es ist für mich, der wird auch nicht mehr wachsen, das weiß ich. Ich finde es gut, dass er das sehr, sehr, sehr 1:1 verfilmt hat. Die Änderungen, die er gemacht hat, sind alle nicht. Die irritieren den Film nicht. Da kann man jetzt, keiner wird sich jetzt hinstellen und sagen, oh Gott, das Buch ist viel besser. Das ist Quatsch. Erstmal ist es kein Buch, es ist eine Kurzgeschichte. Wie gesagt, so um die 60 Seiten. Und das Einzige, was er geändert hat, hier haben die Frauen mehr zu sagen als im Buch. Also die Jillian antwortet ja hier im dritten Akt, also redet richtig mit ihrem Ex-Mann. Das ist im Buch nicht der Fall. Da ist das so, dass wir das alles aus seiner Perspektive haben, weil er sich ständig hinterfragt. Diese Änderungen, die machen den Film hier nur runder. Wie gesagt, ich finde den auch flawless in der Art, wie der gemacht ist, aber ich finde den halt leider komplett unnötig. Aber das möchte dem hier niemand madig machen. Also wenn ihr den gucken wollt, dann macht das. Ich wäre auch gespannt, ob die anderen beiden Jungs, was die dazu sagen. Das ist so ein Film wirklich, der kann.
Ich glaube, lieben oder hassen. So, also
ja, oder ja, nicht mal hassen. Ich glaube einfach. Egal. Ich glaube nicht, dass man den. Genau. Ich glaube nicht, dass man den hassen kann. Das hier ist so wie Best Exotic Hotel Marigold. Das ist ein liebenswerter Film über ältere Leute im Hotel mit tollen Dialogen und du magst die Schauspieler alle und sowas, aber wird das jemals ein 10 von 10 Film werden? Nein. Ist das ein Film, wo du sagst, wenn der am Sonntag zufällig im Fernsehen läuft, bleibe ich dran? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil, warum nicht? So. Aber ich glaube nicht, dass man den hassen kann. Dafür gibt's gar keinen Grund. Man kann den belanglos finden, das glaube ich schon.
Ja, das
aber
ist das
hassen glaube ich nicht. Nee.
Ich versuche gerade irgendwas in meinem Kopf daraus zu machen, was ihr jetzt hier gute 13,5 Minuten erzählt habt zum Film. Und ich weiß, warum ihr das bewusst so kryptisch gehalten habt, aber ich habe absolut gar keine Ahnung, was in diesem Film passiert. Und ich habe immer noch überhaupt gar keine Vorstellung davon. Das ist vielleicht auch gut so. Irgendwie, ich will nicht sagen, dass mich das jetzt so anfixt, dass ich sofort losrenne und den schaue. Aber irgendwie interessiert mich jetzt doch, wie sich dieser Film entfaltet und was er erzählen will und ob das bei mir ankommt oder nicht. Ich habe eigentlich davor, ich habe ein, zwei Trailer oder was habe ich gesehen auf jeden Fall und ich habe dann immer nur gelesen, einer der lebensbejahendsten Filme des Jahres oder irgendwas.
Das war so, ich finde, das ist er teilweise. Du musst, aber ich glaube, das ist auf einer sehr speziellen Note. Du kannst den auch esoterischen Quark finden oder als nichts sagen. Aber ich glaube, wenn er dich kriegt, der hat die Chance, dich richtig zu kriegen. Weil er halt einfach so eine, wie gesagt, der hat diese Art von, nichts in dem Film tut weh, aber vieles ist sehr, guck doch mal, ändere doch mal deine Perspektive, zum Beispiel auf das Ende der Welt oder zum Beispiel auf den Tod. Das spielt auch eine große Rolle. Mhm. Und ja, ich merke, das ist scheiße, ich merke gerade, wie der bei mir tatsächlich gerade wächst.
Ja, aber das ist also, wie gesagt, bei mir wird er das nicht. Der hat das Momentum nach der Sichtung leider schon verloren, schon wieder bei mir.
Schade.
Und deswegen ist natürlich, also das ist so ein Film, wo mich die Meinung von unseren anderen beiden Klaps-Kallis hier tatsächlich auch mal interessiert. Warten wir mal ab, wenn der greifbar ist, damit sie nicht irgendwo hinlaufen müssen. Gott bewahre!
Gott bewahre! Um Gottes Willen.
Ja, Dann mach das mal. Ich bin da auch sehr interessiert dran. Ich habe selbst ja, wie ihr merkt, noch nicht ganz komplett für mich beschlossen, was der, wie der Film sich bei mir oder wie ich den Film abspeichern soll. Aber das ist meistens auch ein gutes Zeichen. Und ein gutes Zeichen ist jetzt auch, dass wir wahrscheinlich noch nie eine Folge hatten, wo wir so viele Filme durchgesprochen hatten. Also wenn man jetzt mal die ganzen Throwbacks von Mo mitnimmt. Also von daher, krasses Ding, oder? Krasse wilde Fahrt.
Krasse Scheiße das. Ich bin ganz ausgelaugt.
Ja, du musst dich auch ganz schön Nord ablassen hier.
Und bevor wir uns jetzt ganz klassisch verabschieden, würde ich sagen, nichts passt besser zu dieser Folge als ein Mäusearschloch ist eine Grauzone. Das hier, das ist illegal.
Oh, ich höre das ja
und
nur
in dem Sinne, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Punkt. Was ist denn das, Steven? Komm.
Ne? Also, ja, wieso? Mo hätte doch jetzt einfach nur bleibt sagen können. Und dann.
Ja, ich bin schuld.
Ja, Mo ist klar. Schuld. Na, guck mal, wir starten schuld mit dem Fringe-Fest und wir enden mit dem Cringe-Fest. So nämlich.
Ja, ja, korrekt.
Wahnsinn.
Life of Chuck.